Diese Folge entstand mit freundlicher Unterstützung von Burgenland, die Sonnenseite Österreichs. Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Herzlich willkommen zu Reisen, Reisen, der Podcast, wo wir, und wenn ich wir sage, meine ich Jochen Schliemann und mich, Michael Dietz, die Welt bereisen und euch aber immer versuchen mitzunehmen. Manchmal reisen wir zusammen, manchmal sind wir solo unterwegs. Was wir aber immer machen ist, wir treffen uns dann hier in diesem Podcast, um euch davon zu erzählen, zu berichten und zu inspirieren. Sei es ein kleines Dorf irgendwo in den Bergen oder das große, weite Meer. Alles dazwischen und drumherum finden wir spannend. Und am besten ist es, oder für uns gibt es das beste Gefühl, wenn wir irgendwie euch inspirieren können. Und wenn ihr am Ende der Folge sagt, wow, das muss aber irgendwie auf meine Bucketlist. Das ist Reisen, Reisen. Und das ist Jochen Schliemann. Grüß dich, Jochen.
Moin, hi Michi.
Das Schöne beim Reisen ist, wir haben je nach Ort, je nach Region, je nach Land, haben wir auch manchmal so einen Schwerpunkt. Oder wenn wir dort sind, merken wir, oh, darüber müssen wir sprechen. Jochen war im Burgenland und es gibt schon eine Folge über das Burgenland von uns. Eine tolle Folge, sehr, sehr spannend in Österreich. Und als Jochen zurückkam, sagte er, Alter, ich habe Sud gegessen, ich habe Sud getrunken. Wir müssen über Essen sprechen. Das Burgenland hat dich quasi inspiriert, dass wir euch jetzt inspirieren wollen, mehr zu essen. Ja. Also mehr österreichisch zu essen im Burgenland-Style. Und Jochen hat alle seine Speisekarten, die er abfotografiert hat, nochmal rausgeholt. Alle seine Gedanken, seine Ideen, hat seinen Gaumen nochmal nachgefragt, was er alles so erlebt hat. Und ich bin sehr gespannt, was du uns heute so alles kredenzt.
Es gab Momente bei der Vorbereitung dieser Folge, bei denen ich massivst Hunger bekommen habe. Und es war wirklich so krass wie noch nie. ja, ich bin wiedergekommen aus dem Burgenland, weil und habe wirklich auf den Tisch gehauen und gesagt, wir müssen eine Essensfolge über Österreich machen, weil ich endlich verstanden habe, ich glaube, ich habe verstanden, warum österreichisches Essen weltberühmt ist und warum es eigentlich so ist, wie es ist. Und es gibt teilweise ziemlich überraschende Erkenntnisse darüber, wie die österreichische Küche so wurde. Also Sachen, die mich auch überrascht haben. Ich habe mit Menschen gesprochen, also ich habe wirklich hochklassige Köche und Köchinnen getroffen, die mir mich haben kochen lassen. Das heißt, es könnte auch traurig und gleichzeitig lustig werden. Ich werde an einem Herd stehen, Michael.
Hast du Mütze und Schürze?
Ich hatte Schürze.
Mütze. Aber keine Mütze.
Die haben sie mir erspart. Die hat aber auch keiner da auf irgendwie.
Ich weiß Wobei, nicht. Aber du hast halt ein Mützengesicht, ne? Ja. Da hätte man sagen müssen, schaut euch den Jungen an, der braucht eine Mütze.
Ich hatte einen Helm auf. Den hatte ich die ganze
Aber so ein Ganzkopfhelm.
Ja, genau. Mit so einem Gitter vorne, wie so ein Quarterback oder so.
Dass du auch nicht probieren konntest.
Ja, so reise ich ja immer, weißt du ja, ne? Gerade in Europa. Nein, aber das habe ich gemacht und ich habe vor allen Dingen herausgefunden, warum österreichisches Essen so ist, aber vor allen Dingen auch wollen wir euch gerne erklären, was ihr unbedingt essen müsst in Österreich, was das dann ist und wo ihr das auch bekommt. Und es gibt auch ganz besondere Formen von Lokalen und Restaurants ganz über Österreich und vor allen Dingen auch im Burgenland, die man besuchen kann. Also man kann wie immer beim Reisen sehr viel richtig, sehr viel falsch machen und seinen eigenen Weg finden, aber um es richtig zu tun als Reisen, also essen muss man auch essen, reisen muss man nicht nur reisen. Mhm. Und das wird diese Folge. Also ihr werdet hungrig sein, es tut mir leid. Ihr werdet ein paar Sachen vielleicht sogar nachkochen können, aber vor allen Dingen werdet ihr wissen, wo ihr als nächstes hinfahrt und ein Land in völliger Kulinarikgröße erleben wollt und könnt, nämlich Österreich. Und das erzähle ich euch, wenn ihr wollt, jetzt.
Ah, ich freue mich sehr. Also das Problem ist, ihr werdet Hunger bekommen.
Es ist wirklich so. Ja, also aber bei mir war es so krass.
Ja. Aber das finde ich ist ein kleines Problem. Damit kann ich leben.
Man kann sich diese Träume erfüllen, sagen wir mal so.
Das ist halt auch schön. Wir reden über Sachen, die nicht so weit weg sind.
Ja. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir irgendwie, also es geht jetzt nicht um die Arktis, wo man mit sehr viel vielleicht einmal im Leben mal vorbeikommt im Bus, sondern es ist alles lösbar. So, es ist ein Land, das uns sehr nahe steht, aber kulinarisch halt abgefahren ist und super. Und Weltrang. Ich rede von Weltrang. Also wenn ich in Asien, USA unterwegs bin, da reden schon Menschen viel über. Da fallen Worte wie Kaiserschmarrn. Mhm. Da fallen Worte wie, also sowas. Das wird uns dann alle auf uns zukommen. Das Schnitzel. Oder I want strudel, sagt immer so ein Amerikaner. Yeah. I want apple strudel right now.
Und erinnere dich, wo wir schon überall Strudel gegessen haben. In Israel. Wir haben in Jerusalem Strudel gegessen.
Tatsächlich. Und genau auf diese Erkenntnisse auch, woher der Kram eigentlich kommt, das ist sehr, sehr spannend. Und dann enden wir irgendwann in Österreich. Ich fange mal an.
Fang mal an.
Ich stehe an einer Art Tresen und du weißt, meistens hat das wenig mit Alkohol bei mir zu tun. Ich stehe nämlich in einer Küche. in so einer Restaurantküche, aber das Ding sieht so aus wie so ein Tresen, an dem ich so stehe. Es ist keine große Küche, aber eindeutig professionell. Und hinter mir huscht immer wieder so ein Kellner entlang. Da hinten schneidet jemand was. Hinter mir hat so eine Frau Brot gebacken, das weiß ich noch ganz genau. Und vor mir stellt ein Mann namens Max Stiegel zwei Teller auf den Tresen und sagt dem Kellner, hier ist fertig. Der Kellner nimmt die mit und bringt sie raus in den Gastraum.
Okay.
Beziehungsweise den Innenhof von dem Restaurant. Und Max Stiegel rührt derweil schon wieder in einem Topf. Und ich stehe, um genau zu sein, an der Essensausgabe in einem österreichischen Restaurant. Und wenn du mich fragst, es ist eins der besten, die ich bisher erleben durfte. Und Max Stiegel ist auch ein Name, den man sich vielleicht merken kann, weil es ein sehr berühmter, renommierter Koch ist, der fantastisch ist und der sehr viel von Reisen hat. Was Max Stiegel, also Max Stiegel wusste irgendwann, ich komme vorbei. Da hieß es so, ja, hier Burgenland und so.
Da kommt so ein Hänger.
Da kommt so ein krummgehender, vom Winde verwehter Norddeutscher so angeschlurft. Der will dann irgendwas wissen. Und da hat Max Stiegel offensichtlich relativ schnell entschlossen, der Typ kommt in die Küche, stellt sich an den Tresen und ich unterhalte mich mit ihm, während ich arbeite, weil er musste ja arbeiten, der ist Restaurantbetrieb.
Aber cool, wenn man dann, also das ist ja auch cool, dass er dich überhaupt reingelassen hat, weil das ist ja was, was ja nicht immer geht. Nicht alle Köche oder Köchinnen lassen sich gern, Achtung, ins Töpfchen gucken.
Ja, vor allen Dingen, er wird erstens keine Bilder von mir vorher bekommen haben, das ist ja auch ganz klar, sonst hätte er mich ja nicht reingelassen. Aber ich habe mich tatsächlich privilegiert gefühlt. Mir war das vorher auch gar nicht so klar. Ich stehe da halt über 1, 2, 3 Stunden oder so und kann halt dem Meister bei der Arbeit zugucken und kann auch jede Frage stellen. Um mal das einzuordnen. Max Stiegel ist der jüngste Koch, der jemals mit einem Restaurant, dem er gearbeitet hat, den Michelin-Stern erhielt. Michelin ist so einer der wichtigsten Gastroführer, Gastro-Guides, Gastro-Institutionen, die es so gibt. Also es ist mit einer der größten Kochauszeichnungen. Da war er 21.
Bitte?
Ja, da hat er in dem Restaurant gearbeitet, das diesen Stern bekommen hat. Der hat eine tragende Rolle gespielt.
Ja, ne? Ja.
So, also das war mit 21. Das war ein Rust, auch im Burgenland, am Neusiedler See. Ich frage dich jetzt mal besser nicht, was du mit 21 gekocht hast.
Mit 21, ich habe immerhin gekocht.
Du hast Nahrung erhitzt.
Ja. Aber ich habe von meiner Großmutter, die ja auch viel gekocht hat, immer mitbekommen, mach wenigstens verschiedene Sachen warm. Also ich konnte grundlegende Sachen selbst kochen und war immer und habe das schon von zu Hause, und das war auch ein großes Glück, mitbekommen, dass wenn man selbst kocht oder das Kochen eine Wertigkeit hat.
Ja.
Ne, dass man, also das war für Mitstudentinnen und Studenten, war es eigentlich ganz cool, mal bei mir vorbeizukommen, bei mir zu hängen, weil ich dann doch noch schnell gesagt habe, ich werfe uns mal was in die Pfanne oder ich mache was. Und es gab nicht nur, keine Ahnung, Pommes, Wurst, Döner und das, was man halt normalerweise mit 21 so sich besorgt.
Also es gab Pommes und Wurstdöner bei dir.
Weil richtig, sagen, aber ich habe das einfach zusammengeworfen in meiner Küche und habe nochmal irgendwie auf den Teller gelegt.
Ja, das Schöne beim Selbstkochen ist ja auch, man hat die Kontrolle. Finde ich ja so toll. Wenn man selbst kocht, ich koche ja gerne. Also jetzt auch nicht exorbitant gut, aber schon ganz gerne. Und man kann ja sozusagen kontrollieren, was gegessen wird. Und das ist schön. Das konnte Max in dem Moment, natürlich kann er eigentlich immer, konnte er bei mir dann halt auch. Nochmal kurz zu ihm. Er hat gelernt in Salzburg, in Österreich. Anrecke waren wir auch
gutes
mal.
Gutes Pflaster.
Heute, dann reist er halt um die Welt, um zu kochen. Das macht er auch immer noch. Ne? Also er ist immer mal in Asien unterwegs und hat da so nicht Showkochen, sondern soll dann halt was österreichisches herstellen und dort kochen für reiche oder berühmte Leute oder so. Ja. Also es hat Auslandsaufträge. War auch mal im Fernsehen bei so einer Sendung wie Kitchen Impossible, diese Sendung mit Tim Mälzer zum Beispiel. Ja. Da war der auch.
Ich gucke das nicht regelmäßig, aber ich gucke nicht so viel Fernsehen, aber wenn ich da mal trotzdem mal sonntagsabends mal hängen bleibe, ist das irgendwie immer spannend.
Es ist spannend, weil es halt auch viel mit Reise zu tun hat. Mhm. Also wir wollen uns jetzt nicht in diese Sendung verlieren, aber das Tolle ist halt, dass sie da wirklich teilweise an Orte reisen und dann Sachen nachreisen. Also es hat eine Echtheit. So, und die haben wir ja auch. Und so kam ich tatsächlich auch auf diesen Namen und habe irgendwann gemerkt, dass Max ja im Burgenland wohnt. Und dachte so, vielleicht kann ich da ja mal hin. So. Jetzt heißt, der hat sich dieser Traum erfüllt. Und ich glaube, er könnte weltweit arbeiten, er tut es aber nicht, weil er halt seine Basis hier hat, wo wir gerade sind, im Gut Purbach, in einem kleinen Dörfchen namens Purbach, also ein kleines verschlafenes Dörfchen sogar, so kleine verwachsene Gässchen und so, alles so österreichische Dorfkulisse, nahe dem Neusiedler See im Burgenland in Österreich. Inzwischen hat er, glaube ich, 4 Go-Mio-Hauben. Ich glaube, so spricht man das aus. Also Go-Milau geschrieben, Hauben. Also,
Go-Mio.
Go-Mio, genau. Okay. Also so fließend klingt gut, ja.
Ja, weil wenn man so angeberisch versucht, ganz schlecht irgendwie noch Französisch rein zu imitieren. Go-Mio.
4 Go-Mio-Hauben. Ja. Wurde 20...
Mon Dieu.
Sacre bleu. was man sich so merken kann. Ne? Ja. 2020 wurde er zu Österreichs Koch des Jahres gekürt. Nur mal einfach kurz. Und der steht jetzt vor mir und kocht für die Gäste, erzählt und fragt mich aber auch immer wieder Sachen. Weil immer wieder, wenn ich ihn Sachen frage über Österreich, österreichisches Essen, fragt er irgendwas zurück und sagt halt so, kennst du das? Das Gericht. Und ich so, naja, kennst du eigentlich, ich druck's dann ja rum und ja, weiß nicht genau. Meint er, okay, alles klar. Gibt Anweisungen in die Küche und 10 Minuten später steht das auf dem Tresen. Das heißt, ich kann mit ihm Sachen, weißt du, also ich mache Forschung am Objekt, so praktisch, ja. Und dann stellt er mir einen Teller halt hin. Und ich probiere und ich verstehe, kann Fragen stellen, habe einen fantastischen Tag, weil er auch noch auf die Idee kommt, dass sein, ich glaube Oberkellner, verzeiht, wenn das der falsche Begriff ist, da im Gut Purbach, hallo, den er sagt dann noch, bring ihm mal dem und dem Wein. Und der sucht mir dann noch einen Wein dazu aus. Jetzt wirst du neidisch, ich weiß. Jetzt wirst du neidisch, ne? Das findest du schwierig.
Wir sprechen auch gleich noch über Wein wahrscheinlich, oder?
Wir sprechen auch noch über Wein.
Ja, du hast ja mitgebracht und ich habe probiert.
Ja, ja, wir reden
über. Ich kann da jetzt auch was zu sagen.
Ich bitte drum, weil da bin ich ja nicht Theoretiker, aber da hast du wahrscheinlich mehr Lebenserfahrung. So. Ja. Eine der besten Essens- und Reiseerfahrungen meines Lebens erlebe ich da gerade und möchte die natürlich mit euch teilen und mit dir. So langsam verstehe ich nämlich, warum österreichische Küche so weltberühmt ist. Und warum sie viel internationaler ist, als ich jemals gedacht habe. Jetzt kommen wir so ein bisschen auf den Anfang schon zurück. Es geht um Schnitzel, es geht um Schmarren, also um Mehlspeisen, es geht um Käse. Das kommt auch alles noch, keine Angst. Aber es geht halt auch um was anderes. Max Stiegel zum Beispiel ist der perfekte Mann, um mir das zu erklären, weil er könnte, wie gesagt, er hat Sterne, er hat Hauben, er hat all diese Auszeichnungen. Er könnte jetzt hier mit Pipette stehen und irgendein Schäumchen von schlagen und flüssiger Sauerstoff und es dampft und er fährt noch ein kleines Einrad durch oder so, also so Mikro-Einräder. Ja, das übliche Ding, aber also so
Finesse. Ich weiß, was du meinst, weißt du?
Wo meine Mutter sagen will, so für einen hohlen Zahn. Würde doch keiner von Zert, ne? So, Homer Pommes. So, das wird sie nicht sagen. So. Aber die Eckdaten sind ganz andere vom österreichischen Essen. Und das habe ich sehr schnell verstanden. Es ist oft, und das meine ich im positiven Sinne, schlicht. Das heißt, es hat teilweise weniger als 5 Zutaten, manche Gerichte, auch die du schon gegessen hast. Es ist mega bodenständig. Ganz oft fällt einem irgendwann auf, kommt österreichisches Essen in einem Gefäß, also in einem Topf, in einer Pfanne, in einer Form. Oder von mir ist auch auf dem Brett wie die Jause. Kommen wir auch noch zu. Aber ich komme nicht weiter zum Denken, denn er fragt mich, Jochen, kennst du eigentlich Grammelknödel?
Würde ich jetzt auch sagen, Knödel schon mal gehört, das vorne habe ich erst gar nicht richtig verstanden. Gammel, Grammel?
Genau, rum so geeiert habe ich auch eher so einen schönen Junge, machst du mal eben zu seinem Kollegen und dann haben wir mir 2 Grammelknödel gemacht. Was auf meinen Teller kommt, ist halt ein tief, in der tiefsten Seele österreichisches Gericht, mit dem ich jetzt mal sozusagen plastisch eröffnen möchte. Der erste Gegenstand, über den wir uns auf unserer kleinen Forschungsreise unterhalten. Grammelknödel mit Paradeiskraut. So, ganz typisch Österreich, vor allen Dingen typisch burgenländisch, aber eben halt auch Österreich. Wir sind beim allerersten Oberklassiker des gesamten, ich sage jetzt mal Alpenraums mindestens, aber vor allen Dingen auch Österreichs, Knödel.
Knödel.
Wie geil sind Knödel?
Knödel, also ich würde für Knödel nicht alles tun, aber sehr, sehr viel.
Ja, wahnsinnig viel.
Für einen guten Knödel.
Ja, sie sind weltberühmt, sie sind für einen ganz großen Bereich, auch für Österreich, sehr wichtig und sie sind unglaublich variabel. Denn du hast ja Knödel, kannst du herzhaft genießen, kannst du süß genießen, machen wir auch gleich noch, als Vorspeise, als Hauptspeise und als Nachspeise.
Und gefroren ist es eine Waffe.
Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Ich sagen, also das habe ich dann auch nicht gesagt, da am Tresen. Aber ja, du kannst damit werfen.
Meine Mutter hat immer macht Semmelknödel selbst,
ja,
friert
geil,
die ein.
Geil.
Und bringt die manchmal mit nach Köln, dass ich hier Semmelknödel von der Mutti habe. Wie geil ist das? Ja, und deshalb weiß ich aber, wenn die gefroren sind, sind die halt ja wie so ein, deshalb, ich kam gerade drauf, sind die halt eine Waffe, man kann die werfen.
Ja, aber du bist genau beim Punkt. Knödeln kannst du auch zutatmäßig aus Semmeln machen.
Mhm.
Aus altem Brot, wenn man das jetzt mal trennen will. Man kann die auch aus Grieß machen. Man kann sie aus Kartoffeln machen. Und wie so viele ikonische Gerichte auf dieser Welt sind sie aus Umständen geboren. Nämlich das Essen, es ist ein unglaublich altes Gericht, es wurde damals erfunden, damit haltbar Sachen gemacht werden können, du hast gerade davon gesprochen, damit halt Sachen verwendet werden können, die einfach noch rumliegen in der Küche, wenn jemand Hunger hat. Ne? Du hast ja auch sowas, du hast einmal die Semmelknödel aus alten Semmeln, du hast aber auch die Serviettenknödel mit den ähnlichen Zutaten, die aber an Stück gekocht sind und so in Scheiben geschnitten werden. Du hast Tiroler Speckknödel, die wirklich entstanden sind, weil irgendwo angeblich mal jemand in ein Lokal reinkam und sagte, ich brauche einfach was Herzhaftes, Arbeiter vom Feld, ich brauche jetzt was zu essen.
Ja.
Und dann kam jemand und sagt, okay, pass auf, wir haben noch altes Brot, wir haben noch Speck, wir haben noch ein paar Eier, knödeln wir das doch mal eben zusammen.
Stark.
Geilstes Essen der Welt. Mhm. So, herzlichen Glückwunsch. Oder halt diese Grammelknödel. Und die hat mir Max gerade gemacht, die stehen jetzt gerade vor mir und ich esse die. Und es ist super, weil es sind gefüllte Kartoffelknödel in dem Fall. Und die sind hellgelb und sind in so einer ganz knallroten Soße, womit ich jetzt in dem Moment nicht zwingend gerechnet habe. Hellgelb sind sie, weil es Erdäpfelknödel sind, wie sie da sagen würden in Österreich. Man kann auch Kartoffelknödel sagen. Und diese Grammelfüllung ist letztlich sowas wie, Grammeln sind sowas wie auf Deutsch Grieben.
Ah, okay.
Also aus Schweinespeck ausgebraten. Ja, also will sagen auch, das wieder so, wenn du Fleisch isst, verwende das ganze Tier, nutz auch das Schmalz und so weiter. Ja. Und das ist wirklich dann nach dem Schmalz etwas, was da rausgebraten wurde, was wahnsinnig viel Geschmack hat, aber was du alleine jetzt nicht zwingend essen müsstest. Manche Leute schmieren sich sowas ähnlich aufs Brot, aber du kannst daraus halt, du kannst damit einen Knödel füllen. Und kannst dann auch mit anderen Sachen, kannst da halt irgendwie, du kannst das mit Zwiebeln, Knoblauch und Kräutern und so anmachen und kannst dann das in einen Kartoffelteig machen. Also dieser Kartoffelteig, der aus mehligen Kartoffeln gemacht wurde, wickelst das rein und hast innen die Grammel mit ein paar Gewürzen, also sehr würzig, super spannend, auch ein bisschen süßlich so durch die Zwiebel und hast außenrum diese mehlige, aber auch sehr cremige Kartoffel. Und es schmeckt so geil.
Boah.
Es schmeckt so geil. Es ist geschmeidig, es ist mild, es ist fast cremig und innen halt dann wieder würzig. Du hast diese fruchtige Soße dazu, was total abgefahren war. Was sage ich, was? Ich sage, Max, was ist das? Das ist Paradeiskraut, sagt er. Paradeiser sind Tomaten. Also oft sagen sie in Österreich zu Tomatenparadeiser, wusste ich in dem Moment noch nicht. Und das kocht er mit dünn geschnittenem Weißkraut, also halt Weißkohl und frischem Ingwer. Das war dann so sein Twist dazu. Perfektes Essen. Checkt die Speisekarten. Also esst die Knödel sowieso, wenn ihr Österreich seid. Solltet ihr, jeder muss einmal Knödel essen, wenn er in Österreich ist.
Ja, und man muss ja auch dazu sagen, fast überall gibt's Knödel.
Ne? Ja.
Aber wie es bei allen Dingen so ist, ne, man kann, ich finde das auch bei so Grundnahrungsmittel einer Region, und da können Knödel einfach zu Österreich und dann auch ins Burgenland dazu. Es gibt tausende von Varianten und nicht jeder Knödel ist gleich gut, das auch. Ne? Also da gibt es Leute, die haben so viel Liebe und so viel Herz für so einen Knödel. Und es gibt Leute, die halt ganz abgefahrene Sachen machen, weil es kommt ja auch oft drauf an, wie du den Knödel kombinierst, mit welchem anderen Essen.
Ja, ob er halt eben auch in der Mitte liegt, ob er das Hauptding ist. Wie es in dem Fall war es ja wirklich so. Das war einfach eine Hauptspeise, die irgendwie sehr nahrhaft war, aber halt auch wirklich filigran. Mein Appell ist nur, wenn ihr die Knödel scannt auf den Speisekarten, ne, da wird dann auch sowas stehen wie Schnitzel oder Gulasch oder so, halt die Klassiker aus Österreich. Guckt auch mal nach den Grammelknödeln, weil es einfach eine abgefahrene Sache ist, weil es fast ein süß-saure schwappt. Also die Soße. Und dann, wie gesagt, das süßlich-würzige und dann, also das ist schlau. Und dann klickte es wieder in mir, weil ich in dem Moment verstanden habe, dass es nicht nur zum einen ein aus Umständen geborenes Essen ist, was jetzt Weltruhm hat, es ist auch nicht nur praktisch, sondern es ist ja überall, es knüpft dann ein Prinzip an, was sich überall auf der Welt entwickelt hat. Denk mal an polnische Pirogi, chinesische Dim Sum, Gyoza in Japan, Ravioli in Italien, Samosas in Indien, Empanadas in Südamerika. Alles dreht sich um das Prinzip, meistens Teigtaschen oder ähnliche Taschen, klein, gefüllt, gedämpft oder gekocht und beliebig variabel. Und da stimmt das ein. Ich habe beim Knödel früher gedacht, so, jo, Knödel, Österreich, ob geht's. Ne? So. Ja. Aber es ist was viel filigraneres, schlaueres und flexibleres.
Aber das ist ja schon sehr, sehr spannend, weil du hast die Geschichte eben auch erzählt. Ne? Das war in Anführungszeichen auch ein arme Leute-Essen. Also arm klingt, würde ich jetzt mal, es ist ein...
Zumindest ein Arbeiteressen, also ein sehr pragmatisches,
einfaches, Essen. Ja, genau. Schnelles, praktisches Essen. Also bei uns hieß das immer arme Leute-Essen, das finde ich aber einen schlechten Begriff. Aber ich finde, es ist so ein einfaches, schnelles, nahrhaftes Essen, was überall auf der Welt entstanden ist. Ne? So, so als Grundnahrungsmittel. Alles, was du gerade aufgezählt hast, von Samosa bis Knödel. Der Ursprung oder die Idee, was Schnelles, Nahrhaftes, was ballert, was Kraft gibt, entstehen zu lassen. Und oft sind die Variationen aus der Not entstanden, einfach, was ist sonst noch da?
Ja, genau.
Also Reste.
Genau das. Ne? Was ist noch da?
Ja.
Genau, du hast... Pirogi in Polen hast du als also als Süßes, als Salziges. Und es wird nie out, es ist immer modern. Weil du ja immer variieren kannst. Du kannst da dann irgendwann machen sie wahrscheinlich alle einen Trüffel rein. Also bei den Dim Sum oder so, weißt du, in China. Aber das ist immer modern, es ist zeitlos, es ist trotzdem sehr klassisch.
Und was du sagst, immer modern, es gibt natürlich auch so Wellen, finde ich. Ne? Also gerade wenn du Pirogi ansprichst. Ich glaube, vor 10 Jahren... fand ich das super, super weit weg. Ich habe das mal gegessen, ich habe das mal in Russland gegessen und auch mal im Zug gegessen in Osteuropa, aber habe es in Deutschland nie gesehen. Und dann ging es los in Berlin, wie so vieles, wenn Deutsche, weil Berlin halt so eine internationale Stadt ist, da habe ich es dann öfter mal gesehen auf so einem Streetfood-Markt. Dann gab es ein Restaurant. Wir zwei haben wir haben durch Zufall, als wir da aufgetreten sind, in Berlin auch ein Restaurant, wo es super Pierogi gab. Und auf einmal kommt das hoch, so in Wellen und wird halt so ein bisschen hip und cool. Und entweder durch eine Stadt wie Berlin oder jetzt New York oder wo auch immer, gibt es auf einmal so einen Food-Trend. Und oft sind das ganz einfache Sachen, ja, die es schon immer gibt, die wieder neu entdeckt sind oder einen neuen Twist haben.
Ja, und das wird uns noch ab und an begegnen in dieser Folge. Stark, dass du halt über die Tradition. Ja. Und wo wir gerade sagen, ich sage ja immer herzhaft und süß, ne? Kommen wir mal, das macht einfach zu viel Sinn, das jetzt zu sagen, obwohl ich noch bei Max in der Küche stehe. Zum nächsten absoluten Bucketlist-Gericht in Österreich, auch ein Knödel, völlig andere Ecke des Knödeluniversums, der Marillenknödel. Leute, ihr werdet auf vielen Karten in Österreich das Wort Marille irgendwie finden. Entweder beim Schnaps, beim Saft. Es gibt fantastischen Marillennektar, gerade im Burgenland. Ich habe mir flaschenweise mitgenommen, ich sauf den wie ein Bulle. Es ist unglaublich. aber Marillenknödel sind zum Beispiel eine Nachspeise, die man, finde ich, gegessen haben sollte. Wieder Knödel, aber eine ganz andere Ecke. Marillen werden in Deutschland Aprikosen genannt. Österreich gerade so, sag ich mal, der Südosten, so Burgenland und so, ist halt Marillen Hauptquartier. Da wachsen wahnsinnig viele Marillen. Die blühen relativ früh, das hatte ich schon so Mitte Juli, Ende August. Davor im Frühling ist übrigens wunderschöne Blüte. Und haben ein wundervolles Orange. Manchmal so ein bisschen sauer, vor allem natürlich süß. Aber dieses Süß-Saure ist ja, da spielt da ja schon eine Rolle. Leicht mandeliges Aroma. Und dann kann man halt viel damit machen. Wie gesagt, den Schnaps, den Nektar oder halt diesen Knödel. Und du kannst das überall essen. In Wien, in Salzburg, also Tirol, Innsbruck, in den Alpen, im Burgenland. Die beste habe ich jemals, besten Marillenknödel habe ich in Rust gegessen. In Rust, der Mini, ist eine Kleinstadt, 3000 Leute oder so. Wunderschöne Stadt. Hört ihr auch ein bisschen was in der Burgenland-Folge drüber. Ganz tolle.
Ich erinnere mich, ja, super. Ja.
Wunderschöne, pittoreske Stadt mit ganz vielen Störchen, die da auch immer während der Zugvogelzeit vorbeikommen. Also wirklich schön. Und das Prinzip ist relativ auch wieder banal. Du nimmst eine ganze Marille und steckst da ein Stück Würfelzucker rein. Manchmal, also ja, es ist wirklich so. Du machst da Zucker rein, du machst ein bisschen Schnaps drauf, wenn du Bock hast, und lässt das ziehen. Kann man ja mal machen. Ne? Kann ja eigentlich in dem Sinne nicht schaden. Und wickelst das ein, in dem Fall, wie ich es gegessen habe, in Topfenteig. Topfen ist etwas trockenerer Quark. Also wir sagen, ihr nehmt Quark und lasst ihn ein bisschen abtropfen. Müsst ihr auch nicht alles nachkochen, sei nur kurz zur Erklärung gesagt. Dazu kommt Butter, Zucker, Ei, Mehl. Grundlegender geht es einfach nicht. Manchmal noch ein bisschen Grieß, wenn man will. Da streiten sich schon wieder die Geister. Übrigens, ganz witzig. Ich habe in der Nachrecherche meines Marillenknödels, als ich im Foodkoma irgendwo im Hotel lag, habe ich gemerkt, es gibt ganze Grafiken darüber, wie viel Grieß in dem Teig zum Marillenknödel zu welcher Härte des Teigs, also weißt okay, du, da wird so abgenördelt. Ich war irgendwann vor so einem Graf, ich so, mein Gott, da stehen dann so 10 verschiedene Teighärten mit Grießanteilen und so drin.
Aber das finde ich ja so an der Menschheit generell ja wieder dann spannend. Ja. Es gibt für jede Nische dann doch genug Leute, die so Bock und so viel Herz und so viel Nerdtum haben, um sich damit zu befassen, sich vielleicht sogar zu betteln oder halt dieses große Fass aufzumachen, wie viel Gramm Grieß und sich damit zu beschäftigen, da reinkommt, ausprobieren und irgendjemand schafft dann doch eine Perfektion, die gar nicht der einzige Weg ist, weil es gibt ja wahrscheinlich auch beim Marillentopfen,
es was gibt
auch immer,
Diskussion.
5, 6 Wege,
da wird diskutiert. Den gut zu machen. Genau, ja. Also es gibt da stand nicht, was richtig ist, sondern da stand nur, was es alles gibt, weil es natürlich verschiedene Lager gibt.
Ja, ja.
Ich habe den Grießanteil jetzt nicht erfragt, ich war da schon irgendwie vor.
Was?
Nein, ich stand.
Du hast das Wichtigste nicht gefragt, Jochen, du bist ja auch Journalist.
Ja, ich muss zurück.
Du musst da wieder hin.
Ich habe eine Frage. nein, aber also ich habe also die Dinger, wie gesagt, das waren die Zutaten, ganz grundlegend klassische Teigzutaten. Du garst das halt irgendwie, du packst dazu Semmelbrösel, also machst du da noch drauf in Butter, du haust ein bisschen Puderzucker drauf, braune Butter im besten Fall auch noch, kannst dir vorstellen. Und da drin dieses süße, Leute, vierte Mahlzeit, du weißt Bescheid.
Oh, ne? Ich wusste, es wird schwer, diese Folge. Ja,
es ist die Hölle. Ich habe das ich habe so Bock gehabt auf diesen Marillenknödel.
Es wird gerade hart, ja.
Ja. Ich saß da in der Sonne in Rust, ich weiß noch, wie gesagt, diese pittoreske kleine Stadt und es hat so einen schönen Marktplatz. Hat sie auch immer noch bestimmt. Kopfsteinpflaster, ich glaube, es war Kopfstein, aber auf jeden Fall war es einfach schön, in so einer mini kleinen Altstadt zu sitzen, mit dem Blick darüber und dann ein Käffchen zu trinken und das zu essen. Ich war dankbar. Das war schön. Das kannst du dir natürlich, das Gute ist bei allem, was wir jetzt so sagen, Leute, ne? Gerade die Süßspeisen. Wir kommen nachher noch zu Mehlspeisen, die blasen euch komplett das Hirn raus, weil da wollt ihr nichts anderes mehr. Ihr könnt euch das.
Das ist so ein Kaiserschmarrn-Hirn.
Ja. So hoffentlich nicht so zerfetzt wie der Kaiserschmarrn.
Genau,
aber das könnt ihr alles natürlich, das ist ja das Prinzip auch am Thema Wandern, was du im Burgenland toll kannst, aber natürlich auch über die Alpen. wenn du das dann auch noch isst mit so einem schneebehangenen 3000er irgendwie im Hintergrund oder du wanderst dann nach 8,5 Stunden, dann kannst du noch vor dir selbst rechtfertigen, dass du dir alle 2 Stunden so ein Ding reinpfeift. Ne?
Ja, ja.
Also das ist das Prinzip, dieses Energie einführen, also durchs Essen und dann auch noch wieder verbrauchen, ist natürlich im Prinzip sehr schön, überall in Österreich, sei es jetzt im Burgenland, wo es die schönsten Wanderstrecken gibt, man sieht auch so für Flachgebiete oder halt in den klassischen Alpen. Ein süßer Knödel noch, dann gehen wir weiter, ist der Germknödel, den möchte ich kurz erwähnen. Der Germknödel, Hefeknödel mit Pflaumenmus gefüllt, bestäubt mit Mohn und Zucker. Ich bin durchgedreht. Es war die Hölle. Es war wundervoll. Und es ist so groß, dass es als Hauptspeise gilt. Wir sind also jetzt auf dem Level angekommen, wo man sagt, 4. Mahlzeit goes 1. Mahlzeit. Es ist süß und so gut, dass wir es einfach in die Mitte stellen. Ich wollte es einfach nur erwähnt haben.
Und jeder einen Löffel.
Jeder, ja, genau.
Und dann wird gehackt. Nach dem ersten Probieren, lecker, und dann geben alle Gas, dass sie so viel wie möglich von diesem Germknödel abbekommen.
Ja, Krieg, ne?
Ja, ich kenne das von der Hütte. Ja, ich habe das alles schon erlebt. Das ging nicht für alle gut aus.
Ja, ja, Germknödel, wenn man sich mit dem Löffel auf den Kopf kloppt und ja. So, das ist alles schwierig. Aber ja, also pass auf, wir sind ja bei Max Stiegel, aber wir fahren jetzt trotzdem mal im Burgenland noch zu der nächsten Küche, in der ich auch stand. Weil das passt jetzt einfach zu gut. Ich stehe also nicht mehr an diesem Tresen, an den können wir noch zurück. Max Stiegel, sondern ich stehe jetzt in einer anderen Küche und ich koche jetzt selbst. Weil jetzt, glaube ich, ist es Zeit für einen absoluten Klassiker, den ich auch unbedingt selbst herstellen wollte, um mal zu verstehen. Oder, ja doch, ich glaube, ja nee, ich wollte wissen, wie das geht. Und ich habe das festgestellt, was ich vermutet habe, was mir dann nochmal deutlicher wurde, wo die Brillanz halt letztlich liegt, der österreichischen Küche. Pass auf. Etwas größere Küche, so etwa 10 Leute arbeiten hier und vor mir ein unfassbar großer Topf. Also so gefühlt 1 Meter Durchmesser. Also einfach nur riesengroß. Ne? Auf so einem Herd, den hat keiner, weil er zu groß ist. Und einen Topf, den hat keiner, weil niemand so einen Herd hat.
Also meinst du so diese riesengroßen Gasherde, mit, wo du jede Topfgröße draufstellen kannst und so?
Und so ein großer Metalltopf, wie einfach in wahrscheinlich seriösen, professionellen Küchen so drin ist. Aber für mich, ich hätte da drin fast sitzen können. So, ne? Also jetzt nicht, also ich konnte noch rausgucken. Ja, aber
ich habe leider sofort Bilder im Kopf, das ist nicht gut.
Schwierig, dann streichen wir, das kürzen wir raus. Wir kürzen ja nicht, aber dann kürzen wir raus. Wahrscheinlich vergessen wir es. sehr gut. Und da rein kommen gerade mal 3 bis 8 Zutaten, sage ich jetzt mal. Ich sage mal so 5 wahrscheinlich. Was tippst du, was ich gerade mache? Ich habe es gerade schon mal gesagt, eins der klassischen österreichischen Gerichte, ein Topf.
Gulasch.
Richtig.
Also ja, also ich finde ja Gerichte, wenig Zutaten, die als Klassiker, das sind meistens natürlich auch, da müssen die Zutaten gut sein. Ja. Aber ich finde komplexe Essen auch toll. Aber wie so beim Knödel, ich komme aus der Pfalz, ich komme vom Land, ich finde Sachen, die mit wenigen guten Dingen entstehen können, ohne Zusatz, ohne was auch immer, wenn die in einer Kombination zusammenspielen, dass mir das Wasser im Mund zusammenläuft, finde ich, muss ich sagen, halt immer noch ganz großartig.
Und das ist da der Fall. Und die Komplexität stellt sich bizarrerweise ja beim Gulasch schon auch irgendwann ein, obwohl so wenig dabei ist. Weil dieses Wechselspiel, vor allen Dingen aus Zwiebeln und Fleisch, ganz kurz für Vegetarier, es gibt doch das Erdäpfelgulasch, was in Österreich ist, ohne Fleisch. Ne? Also ich rede jetzt von der Fleischvariante, die wir da gemacht haben. Ihr könnt das alles auch ohne Fleisch genießen, was ich jetzt erzähle.
Und ich glaube, du kennst ihn mittlerweile, ist in Österreich. Ich habe auch schon veganes Gulasch gegessen.
Ja.
Also das geht auch. Natürlich ist das nochmal anders, ein anderer Geschmackstwist. Ne, und ist von natürlich nicht dieser ursprüngliche Gulasch, der halt da mit Fleisch ist.
Ja.
Aber die Varianten gibt es in Österreich mittlerweile auch.
Das gibt's auch, und es ist der Faktor bei Gulasch ist ja Zeit auch. Und der große Topf, das spielt ja alles eine Rolle. Und über Zeit können Sachen zusammenwachsen, die, jetzt wird's groß, die eigentlich gar nicht so genau zusammenpassen. So, ne? Wie bei uns so ein bisschen. Aber ich lasse das einfach. Auf jeden Fall.
Die Kurve, die biegen wir jetzt nicht ab.
Genau, aber wir biegen eine andere Kurve ab. Bei Gulasch denken viele Menschen übrigens zu Recht an Ungarn. Und sagen so, Moment mal, Gulasch, hat auch mit Ungarn zu tun, was soll das? Aber es gehört eben auch zu Österreich. Und warum? Das ist relativ leicht erklärt. Würde ich jetzt die Schürze wieder ablegen, die ich gerade anhab, und ins Auto steigen und würde ich nach Ungarn fahren, würde das 10 Minuten dauern. Ich bin gerade im Burgenland in Österreich. Und Österreich grenzt eben, und das meinte ich vorhin, als ich angefangen habe, Österreich grenzt nicht nur an Deutschland, die Schweiz und Südtirol, sondern es grenzt eben auch an Slowenien, die Slowakei und vor allem Ungarn. Und im Zweifel hat das, habe ich zumindest in dem Moment gedacht, fast mehr die österreichische Küche beeinflusst als der Norden und der Westen. Kann man immer drüber streiten, weil zum Beispiel die Käsespätzle fast einen schwäbischen Ursprung haben. Die ragen so von Norden nach Österreich rein. Aber beim Gulasch ist es halt genau andersrum. Und das Schönste, was diese Erkenntnis angeht, ist, dass diese Gegend, in der ich mich gerade befinde, wo Ungarn halt 10 Minuten weg liegt, also die Staatsgrenze zu Ungarn, bezeichnen viele Leute immer noch als Pannonien oder pannonische Tiefebene. Ist auch ein geografischer Begriff. Will sagen, sowohl das Ungarn, das eher nördliche Ungarn und dieses südöstliche Österreich, wo ich ja gerade bin, südlich von Wien, so, das Burgenland liegt ja direkt südlich von Wien, nennt man pannonische Tiefebene und die verstehen sich auch eigentlich meistens als eine Region. Das heißt, den Leuten, diese Staatsgrenzen, über die ich jetzt gerade 2 Minuten geredet habe, sind den meisten Leuten da und zwar, das interessiert keine Sau.
Schön.
Also das ist selbstverständlich. Grenzübertritte bemerkst du da nicht. Als ich Max Stiegel, der Kollege, bei dem ich an Tresen stehen darf, als ich den gefragt habe, oder nee, ich habe ihn gar nicht gefragt, er kam drauf, weil wir genau über pannonische Küche sprachen. Weil alle Leute bringen diesen Begriff ganz schnell auf. Was heißt hier österreichisch? Eigentlich ist es auch pannonisch, weil es eben nicht nur um Staatsgrenzen geht. Er meinte, die Hälfte seiner Mitarbeiter lebt in Ungarn. Er selbst wurde in Slowenien geboren und lebt jetzt in Österreich. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Also das sagt er mir, um es mir zu erklären. Aber das interessiert da keine Sau. Als ich alle Leute, die ich gefragt, alle Spitzenköche, die ich da getroffen habe, in Österreich, politisch Österreich, haben witzigerweise, es waren 2 oder 3, haben alle dasselbe gesagt. Wenn ich sage, welches einfache Essen sollte ich mir mal geben, sagten sie mal Langosch. Mhm. Ungarisches Essen. Und haben wirklich überlegt auf dem Handy, weil am nächsten Tag Sonntag war, wo kannst du hin und das sonntags bekommen? Und haben überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass ich darüber über eine Staatsgrenze muss, weil es einfach keinen interessiert. Wie schön ist das denn? Gelebtes Europa, meiner Ansicht nach.
Tipptopp.
Und die Küche... Die Küche ist halt einfach pannonisch. Also spätestens über die, die ich jetzt rede, nämlich dieses Gulasch. Das dann tatsächlich auch der Kollege, mit dem ich da koche, den erkläre ich gleich nochmal ganz kurz, wer das ist, hat mir das auch angekündigt als Segediner Gulasch. Und jetzt sind wir spätestens in Ungarn, weil das Segediner Gulasch eigentlich ursprünglich rein politisch gesehen Ungarn zuzuordnen ist. Aber es wird halt in Österreich und er bereitet es für sein Restaurant in Österreich regelmäßig zu. Zutaten. Fleisch oder Erdäpfel, sprich Kartoffeln. Zwiebeln, Knoblauch, Kümmel, also halt Gewürze, hohe Anzahl Zwiebeln, man wird sich wundern. Man wird sich immer wundern, aber sie werden süß. Es ist nicht scharf.
Zwiebel ist eben mega. Haben wir schon oft gehabt. Ja. Wir sind ja Zwiebelfreunde. Den Satz habe ich so noch nie gesagt. Nee. Wir sind Zwiebelfreunde. Ja. Vielleicht wird das auch ein neuer Instagram-Account oder sowas. Wir sind Zwiebelfreunde.
Schicht für Schicht, ne?
Ja,
ja kann auch sein, ja. Aber diese Zwiebeln sind fast eine Zutat, ein Gemüse, aber Knoblauch, Kümmel, sowas sind dann halt Paprika, viel Paprika. Mhm. Auch wieder erklärbar durch natürlich die Nähe zu Ungarn. Und in dem Fall halt noch Sauerkraut, weil es halt Segediner Gulasch ist.
Ach, Sauerkraut. Ja,
kommt da rein. Nach ungefähr 3/4 der Kochzeit oder so. Total abgebrannt. Und ich denke so, Leute, als ich den Berg Zwiebeln gesehen habe, dachte ich so, Halleluja. Als ich da Sauerkraut gesehen habe, dachte ich, na dann herzlichen Glückwunsch. Und es ist ein mildes, natürlich würziges, aber nicht scharfes oder so, sehr angenehmes Gulasch, das am Ende noch verfeinert wird mit Sauerrahm tatsächlich. Und die Haupt- oder eine der Hauptzutaten ist, das habe ich gerade schon gesagt, ist Zeit. Mhm. Dann wird halt gesagt, das ist jetzt da drin, nach 3/4 der Zeit, Kochzeit, die mehrere Stunden mindestens ist, kommt dann das Sauerkraut rein und am Ende der Sauerraum und das war's.
Weißt du was, ich habe gerade so eine Erkenntnis, ich bin ja auch schon 240 Jahre alt und jetzt verstehe ich auch, deshalb mache ich ja Podcast, dieses Sauerkraut da drin, jetzt verstehe ich auch die Konsistenz ein bisschen. Mhm. Ich habe das ja schon mal gegessen, das ist schon ein bisschen länger her.
Ja.
Aber jetzt verstehe ich auch, das Sauerkraut gibt ja nicht nur sag mal, so diese milde Säure da rein, sondern auch Konsistenz.
Ja. Bei dem auf jeden Fall. Es hat noch so ein bisschen Biss, und es bindet so ein bisschen. Gulasch bindet sich ja bizarrerweise durch die Zeit immer auch von alleine ziemlich stark ab, aber das Sauerkraut bringt dann halt diesen Twist da rein, Und natürlich das Rote. Jetzt könnte man sich fragen, so, wo bin ich da? Also will sagen, warum lasse ich mir das von dem Kollegen da erzählen, der Koch, mit dem ich da arbeite, der netterweise mich so ein bisschen Zwiebeln schneiden lässt. Ich glaube, er hat ein bisschen nachgeschnitten. Wobei Gulasch verkocht sich ja immer gut, da kann man ja auch grob schlecht durchschneiden. Der heißt Hannes Tschida. So. Und der hat mir relativ viel über österreichische und burgenländische Küche erzählt und hat ein Restaurant, in dem ich mich gerade befinde, das für mich einen der legendärsten Namen für ein Restaurant überhaupt hat, zum fröhlichen Arbeiter. Finde ich einfach einen geilen Namen, zum fröhlichen Arbeiter. Komm doch heute Abend noch zum fröhlichen Arbeiter. Es ist mitten in einer Wohngegend, ich meine das gar nicht herablassen, merke ich gerade. Ich wollte einfach nur sagen, sehr unspektakulär von außen. Also es schreit da nicht einfach wegen, wir sind brillant oder so, sondern es ist einfach bodenständig, so, ne? Gasthaus für die normalen Leute. So wurde es auch gegründet damals. Sein Vater hat das vorher betrieben, arbeitet noch mit irgendwie auf dem Betrieb so, aber ist jetzt so in die Hände des Sohnes so ein bisschen übergegangen. Und Hannes lernte dann in Wien und sonst wo und bekam Angebote von sonst wo, ist aber halt zurückgekommen, klassischer Rückkehrer. So wie Max ja in dem Sinne auch, Max Stiegel. Und ist jetzt da. Und das Interessante war, er hat dann so seinen Kram gemacht, hat versucht noch neue Sachen zu machen, versucht aber die Tradition zu bewahren und Anfang dieses Jahres, also wir nehmen auf im Jahre 2023, Hannes und ein paar Kollegen eingeladen worden nach Wien zu einer Veranstaltung, wo so Preise vergeben werden für gute Köche, gute Restaurants und so. Wussten nicht mehr, wurden irgendwann stutzig, als sie in die erste Reihe gesetzt wurden und haben irgendwann den Preis bekommen als für den besten Landgasthof Österreichs.
Stark. Und
der Mann, der von seinem Vater das Restaurant übernommen hat, natürlich, die machen da gute Arbeit. Ich habe gesehen, das ist ein super Team, wir haben sehr gute Laune und so. Das ist toll, wie das da funktioniert. Aber das hat ihnen halt nochmal so einen Schub gegeben, weshalb dann so Leute wie ich und so darauf aufmerksam werden. Und will sagen, du bist halt in der Wohngegend in Österreich, stehst vorm, sag ich mal, nicht aufdringlich aufgemachten Restaurant in dem Ort Apethlon, so heißt der, im Burgenland.
Okay.
Gehst da rein und hast halt einfach eine Basis, einen Basiskurs in Sachen sozusagen österreichisches Essen, burgenländisches Essen und lernst natürlich auch ganz viel und hast einfach fantastisches Essen in einer Gegend, wo du es nicht zwingend erwartest. Das ist keine Schickimicki-Gegend oder so. So, zum fröhlichen Arbeiter. Haben auch eine gute Weinauswahl, wunderschön eingerichtet und so. Also schon gut. Und da habe ich dieses Gulasch halt hergestellt, das Segediner Gulasch, was, wie gesagt, mir einiges erklärt hat über die Region, in der ich mich befinde, woher das alles kommt. Und dann halt auch, wie wenig es braucht, plus Zeit, um ein wahnsinnig mildes, leckeres, doch würziges, alles, was man von Gulasch will. Eben nicht diese, das ist nicht so ein Schlag ins Gesicht von der Würzigkeit, sondern eine ganz milde, schlaue, smarte, so ein Geschmackserlebnis, was auch eine Cremigkeit hat, was ja nur durch die Zeit kommt.
Mhm. Ich finde die Konsistenz auch, du merkst die Konsistenz auch dann, wenn man Fleisch isst, wenn dem Fleisch in dem Gulasch Zeit gegeben wird, wenn dieses Fleisch dann wirklich auf der Zunge fast nicht zerläuft, aber so zart da drauf ist. Ich finde, man schmeckt das sofort.
Ja, die Zeit schmeckst du, weil du hast ja gerade bei Fleisch das dafür genommen, das willst du nicht zwingend essen sofort. Weil es einfach zu fest ist. Und alles kommt mit der Zeit, es löst sich mit der Zeit, lösen sich alle diese Sachen. Und dann wird es halt einfach ein sehr geschmeidiger Eintopf. Eintopf. Ne? Was für Österreich-Klassiker haben wir noch? Ich überlege mal, wo wir gerade bei den Klassikern sind. Ich sag mal, Wiener Schnitzel muss schon sein in Österreich.
Ja.
Also da kommt es ja, also das sagt ja wahrscheinlich fast jeder als erstes, wenn man an Wien denkt mindestens. Da kann man natürlich auch wahnsinnig viel richtig machen, um es mal positiv auszudrücken. Guckt euch genau aus, wo ihr das esst. Wichtig beim Wiener Schnitzel ist, dass es halt eben nicht Schnitzel Wiener Art ist, dass dann irgendwie, so wird das dann genannt, wenn es nicht ganz so ist, wenn es nicht die guten Zutaten hat und so weiter. Wiener Schnitzel hat mit Kalbfleisch zu tun, muss hauchdünn sein, die Panade muss wirklich sich fast abheben, es muss fast wie ein Kissen drumherum liegen, luftig drumherum liegen, die einerseits, ja, die hauchdünn ist, aber trotzdem sehr, sehr knusprig. Das ist schon eine Wissenschaft. Und das Wichtigste, finde ich, oder nicht das, mindestens das Zweitwichtigste beim Thema Wiener Schnitzel ist, finde ich, dass es dazu einen schönen Kartoffelsalat gibt.
Mhm.
Und zwar einen österreichischen Kartoffelsalat. Ich will sagen, nicht in dem Fall mit Mayo oder so, sondern eher so auf dem Thema Brühe, mit ein bisschen Speck, wenn man will, Senf, Essig, Schalotten und am besten noch lauwarm. Das ist so.
Ja, magst du lauwarm?
Beim Wiener Schnitzel ja.
Okay.
Du nicht?
Ich glaube, bei mir ist es so ein Jahreszeitending. Ich gehe mit, wir sind im Sommer 2023, deshalb bin ich noch so der sommerliche Typ, bin eher so der Sommertyp.
Auch das sieht man, ja.
Ja. Und da mag ich den Kontrast von dem schönen, knusprigen, warmen, heißen Schnitzel und dem Kartoffelsalat, wenn der kühl ist.
Ja.
So. Wenn ich jetzt drüber nachdenke und ich gehe in den Herbst, in den Winter rein, finde ich, macht lauwarm schon wieder Sinn. Bei mir ist es so ein Jahreszeitending, aber ich mag gern die Kontraste zwischen warm und kühl beim Essen.
Ja.
Und, ne? So, ich mag ja auch gern so Süßchen und so Chutneys und so alles Mögliche. Deshalb finde ich das ganz cool. Deshalb war ich jetzt so kurz überrascht, dass es für dich immer so sein muss. Bei mir ist es so ein Jahreszeitending. Also wenn das so auf den Tisch kommt im würde es eh essen. Also ich finde es lauwarm. Oh Gott, nein, ich lauwarm. Gehen Sie weg. Ja. Ich renne weg. Sondern ich bevorzuge kühl bis kalt.
Verstehe ich. Wo wir uns wahrscheinlich einig sind, ist, dass du halt zu diesem knusprigen Schnitzel brauchst du ja was fast cremiges. Und da geht ja dieser Kartoffelsalat so hin.
Ja.
Das kann der Kartoffelsalat ja auch sein. Der muss nicht so brüchig sein, sondern der kann so, das sind ja relativ dünn geschnittene Kartoffeln meistens in dem Fall. Und es hat was cremiges, hat eine leichte Säure, was sich halt ergänzt mit diesem, wenn du es nur isst, fast trockenen Schnitzel. So. Und den Kontrast finde ich halt geil, zwischen dem knusprig und dem cremigen. Da gehe ich halt voll drauf ab. So. Was gibt es noch für Klassiker? Viele sagen Tafelspitz in Österreich. Ne? Mhm. Also ihr merkt, Österreich haben auch viel mit Fleisch in der Küche zu tun.
Also Rindfleisch ist Tafelspitz. Ne?
Das beste Stück vom Rind, sagt man. Ja. Fettarm, dennoch zart, weil es halt gekocht ist. Oft mit auch was typischem Semmelkrenn, achtet drauf. Semmelbrösel und Meerrettich. Ganz spannend. Ne? Wenn man auch mal überlegt, wo Meerrettich sonst in der Weltküche auftaucht, eigentlich eher so in Japan und da dann wieder so abgefahren.
Da wird dann so ein frisches Gränd drüber, so über so eine, wie heißt das, über so eine Reibe. Mhm. Das finde ich auch ganz toll, wenn der Wirt oder die Wirtin nochmal kommt, soll ich nur ein bisschen Gränd drüber. Oh, und dann, ich kann, ihr meistert
leider bayerisch. Ich kann es nicht. Sorry. Ich würde es so gerne, ich kann es
ja
nicht.
Und dann wird nochmal so rüber, drüber noch ein bisschen mehr. Ich finde das auch, das ist total spannendes Art und Weise und nochmal so eine Farbe, die diese Küche hat. Ne? Also weil es so dieses frische Gränd. Ich kenne bei uns in der Pfalz hieß das früher Rindfleisch mit Meerrettichsoße.
Ah ja, guck.
Rindfleisch, ja, genau. Mit Meerrettich. Ja. Das war im Grunde so eine Soße, eine Meerrettichsoße.
Ja. Ne?
Ich habe dann später diesen frischen Meerrettich, also diesen Gränd dazu, das ist nochmal so ein ganz anderer, so eine ganz andere Schraube, die nochmal gedreht wird.
Ja, aus einer Zutat, die dort halt wächst. Also das ist so daraus dann ja letztlich geboren. Was, wo wir gerade bei Klassiker sind, um die kurz durchzudeklinieren, das Backhähnel, Eternal Winner, also gebackenes Hähnchen, ne? Klar. Steirisches Backhähnel ist zum Beispiel sehr berühmt. Also spätestens in der Steiermark sollte man sich sowas vielleicht mal zu Gemüte führen. Teile des Huhns frittiert in Semmelbrösel ausgebacken, dazu auch oft Kartoffelsalat oder halt Kartoffeln an sich, Petersilienkartoffeln.
Ey, danke, meine Synapsen machen gerade.
Es ist so schlimm, ne?
Machen gerade echt Kirmes, ey, Alter.
Es ist fürchterlich. Es ist fürchterlich.
Ich hab's dir gesagt. Das ist halt aber auch so viel Good Food, ne? Das ist so, boah, das ist so auch manchmal.
Schön geredet ist es Soul Food. Ja, sagt man so, ey, das ist gut für die Seele. Ja, es hat Kalorien.
Ja. Weil, ja, die wissen schon, was sie machen.
Die wissen, was, ja, und sie wollen ja auch, dass man sich drumherum bewegt, anscheinend.
Ja.
Also, ich mach's noch schlimmer. Wir sind ja bei der Arbeit. Käsespätzle, ne? Kassspatzeln da genannt. Haben natürlich Wurzeln in Deutschland, Liechtenstein, vor allen Dingen in Tirol und Vorarlberg in Österreich zu finden.
Es ist ja viel so, was hier ein bisschen mischt und dann weiterentwickelt wird. Was bei Käsespätzle da gibt's ja auch so tausende Varianten, was dazu und weglassen kannst und dazu machen kannst. Aber ich finde halt so gerade so als für Nicht-Fleisch oder wenn man mal keinen Bock hat, Fleisch hat. Ich habe immer so Phasen, also ich esse nur ein oder zweimal die Woche Fleisch und dann muss es auch irgendwie gut sein und hin und her. Ich finde Käsespätzle, wo man auch, das ist auch sowas, die kann man mega machen und da kann man auch viel falsch machen. Aber je weiter man südlicher kommt und dann in Österreich im quasi final, sind die meistens ja einfach hochgradig wunderbar.
Ja, es gibt viele Diskussionen über die Käse, die verwendet werden. Genau, Bergkäse, Alpkäse, da wird es dann auch wieder nerdig. Röstzwiebeln sollten meistens drauf, sehe ich übrigens auch so.
Ich bin auch Röstzwiebeln. Ja. Ne? Wir sind Zwiebelfreunde. Ja. Das ist der neue Hashtag, wir sind Zwiebelfreunde. Da muss also das entsteht alles, meine Synapsen sind voll mit dem, was du gerade an Essen erzählst. Da geht so eine Gegenbewegung. Du machst ja auch schon so.
Übersprungshandlung.
Das ist eine Übersprungshandlung, die meine Synapsen machen. Deshalb komme ich auf neue Hashtags für uns. Nein, gut. Ich bin aber auch Team Röstzwiebeln.
Team Röstzwiebeln, Alter. Wir können ja Shirts drucken. Vielleicht möchte jemand kaufen. Mal schauen. Letzter Klassiker für den Moment ist natürlich, und das kannst du in ganz Österreich auch im Burgenland essen, überall eine Jause.
Das also ist nochmal eine Jause.
Jause ist letztlich so ein Brett, haben wir jetzt zum letzten
Witz. Ah, stimmt, ja, okay, ich war eben bei einer Suppe oder so.
Na, Zwischenmahlzeit, Imbiss, Vespa, kannst du sagen, Brotzeit, also will sagen.
Haben wir in Tirol gegessen zum Beispiel.
Ja. Also eine Brettjause, übrigens, Begriff Jause übrigens auch im Slowenischen wieder abgeleitet, ganz interessant, ganz Österreich berühmt, aber kommt aus der Ecke eigentlich. Man sagt, zwischen 9 und 15 Uhr kann man das machen, ich glaube immer. Also allein was für eine Zeitspanne zwischen 9 und 15 Uhr, kannst du immer, oder?
Ja, aber ich glaube, das ist so 9 bis 15 Uhr, das hat halt, das ist so Brunch-Style.
Ja, oder so ein leichtes, auf einer Wanderhütte oftmals, genau, ne, wenn du dann so die Alpen, so die 3000er im Blick hast oder so, oder halt in den niedrigeren Gebieten.
Weil bei einer Jause, ich versuche mir das nur zu erklären, bei einer Jause wird ja eher, wenn ja gute Sachen eher auf ein Brett gelegt, als das, was gekocht wird, oder bin ich da falsch?
Ja, das ist richtig. Genau, da liegen Käse, Schinken, Wurst, Speck, Gemüse, deftiges eben, Beilagen halt auch wieder wie Krenn, da sind wir wieder, Senf, Essiggurken, Brot, das ist was Zünftiges, ja. Also das soll dir Power geben, das ist eben wie so ein Brunch oder so oder wie so eine Zwischenmahlzeit, was du dir mittags auch mal reinschieben kannst.
Genau. Du kannst es mitnehmen, theoretisch, ne?
Mach das. Ja. Wenn ihr da seid, überall in Österreich, wie gesagt, witzigerweise Begriffswurzel halt so Slowenien so, also halt wir sagen auch wieder der Südosten, ganz spannend, könnt ihr auch im Burgenland sowas bestellen, aber auch sonst wo eine Jause, man kann auch eine Käsejause machen, wenn er keinen Bock hat aufs Fleisch, es gibt so viele Käsesorten, dazu ein Weinchen, auch wenn es bis 15 Uhr nur geht, ein Bier, ich immer Holunderschorle, ne? Also ich ziehe mir dann halt.
Da hast du mich geinfluenced, ne? Mit Holunderschorle, ich habe da früher nicht so drauf gestanden, mittlerweile liebe ich das Zeug auch, danke Jochen dafür.
Gerne, Holunder wächst da ja manchmal an Bushaltestellen. Das ist ja das, ne? Also das ist ja ein völlig natürlich normales Gewächs, was gar nicht so selten wächst, aber die Leute machen halt ihren Sirup dann raus, meistens auch in privat und stellen es manchmal auch in so kleine Holzhäuschen oder so, wo du dann ein bisschen Geld da lassen kannst und dir eine kleine Flasche mitnehmen kannst oder du kannst es halt auch überall bestellen. Eine Holunderschorle ist der Wahnsinn oder halt dieser Marillensaft auf dem Burgenland, das ist irre. Also den habe ich schon so vielen Leuten verabreicht. Mehr geht nicht. Das draußen.
Sie wollten oder nicht?
Da ging es nicht mehr um Wollen.
Du trinkst jetzt dein Marillensirup.
Muss die Leute zwingen zu ihrem Glück. Das ist, manchmal ist das einfach so. Nein, um es kurz auch zu erwähnen, weil ich gerade drüber sprach, Teil einer Brettjause, gerade in der Vegetarischen, ist natürlich Käse. Mhm. Das, wir könnten jetzt, glaube ich, 6 Folgen machen nur über Käse, auch über österreichischen Käse. Ich will es grob mal umreißen. Leute, Bergkäse ist ein riesiger Begriff. Sollte man in Österreich natürlich auch dann den österreichischen Bergkäse halt probieren. Am besten aus der Region, in der man ist oder aus der Nähe. Ist ein Rohmilchkäse, ein Hartkäse aus Heumilch. Riesige Laibe, in denen das reift, also riesige Räderkäse sozusagen. Ist aromatisch, kernig, nussig, sagt man immer, wenn einem nichts einfällt. Aber es ist tatsächlich so. Und es ist einfach einer der Käse weltweit. Und der stammt unter anderem halt aus Österreich. Hm. Der zweite ist der Ich bin mir nicht immer noch nicht ganz sicher. Ich glaube, es heißt Alpkäse. Manche schreiben aber auch Almkäse. Nur Almmilch, das ist dann wichtig. Das steht tatsächlich auch in so einer Regel drin, dass die Kühe von über 1600 Meter sein sollen. Hat oft einen höheren Fettgehalt. Auch sehr würzig. Sollte man mal probieren in Österreich. Der Geheimtipp, den du auch kennst, den wir zum letzten Mal in Tirol halt hatten, war der Graukäse. So ein Sauermilchkäse. Das ist tatsächlich so, wie du es nennen würdest, arme Leute essen, weil es halt eigentlich aus der Magermilch ist, die, glaube ich, übrig bleibt, wenn man den anderen Käse macht, also die man so abschöpft. Was dazu führt, dass dieser Käse unglaublich wenig Fett hat, sehr viel weniger Kalorien als andere und du den halt wegsnacken kannst, so ein Fitnesskäse eigentlich, der aber halt eigentlich total alt ist. Also will sagen, alt, traditionell, fast Nebenprodukt und jetzt wieder cool. Graukäse.
Ja.
Es gibt noch 5 Millionen mehr. Also Leute, das Thema Käse, esst Käse, wenn ihr in Österreich seid, probiert mal, fragt vor allen Dingen auch egal wo.
Ja.
Sei es in der Steiermark, im Vorarlberg, im wunderschönen Burgenland, fragt immer, was für Käse soll ich hier probieren und die bringen euch was und es wird eine Erfahrung sein, die dazugehört zu eurer Reise.
Ja, und ihr werdet merken, wenn man sich mit Käse nicht so gut auskennt und ich habe mich lange nicht so mit Käse beschäftigt, außer Parmesan, Käse schließt nicht nur den Magen. Also das ist wirklich, kann man zu jeder Tageszeit ein bisschen probieren und ausprobieren und seid wirklich mutig, weil in so einem Käsegeschäft, also jemand, der sich da wirklich mit auskennt, ich weiß nicht, ob der Begriff Käsesommelier, ob es den gibt oder so, oder wirklich in den Geschäften, wenn ihr, die Leute werden euch auch fragen, was ihr so sonst so mögt an Geschmäckern. Ne? Soll es würziger sein, soll es heftiger sein? Ne? Ich war mal mit Jochen in so einem Käsegeschäft. Keine Ahnung, da hast du mir so ein Stückchen rübergegeben, da hatte ich Disco im Mund. Also,
ja, das war der Wildblütenkäse.
Da habe ich nur so ein Mini-Stückchen davon gegessen. Mega. Und da ging aber alles auf in meinen Schleimhäuten. Ja. Und ich hätte aber auch kein zweites Stück davon essen können, weil es so intensiv war, weil das nicht so mein... Ne? Man kann sich da oft in diesen, gerade in Österreich... man kann sich da oft ein bisschen durchprobieren und mal durchfragen. Und das finde ich auch ein tolles Erlebnis. Und mal sagen, okay, ich will was von hier, ne, aus der Region, aber ich will was mehr, ne, von oben aus von den Alpen, ne, aus den Alpen oder. Also das Spektrum an Geschmäckern, und wenn man da drauf Bock hat, auf diese kleinen Kicks, die sind ganz großartig, von wirklich ganz schwierig, wo man sich erst dran gewöhnen muss, bis zu ganz leicht kann man sich ein Stückchen mitnehmen, um dann, wenn man vielleicht auf Reisen ist und macht sich mittags, keine Ahnung, ein Brot oder so, ne, eine kleine selbste Jause, kann man sich das ja auch dort vor Ort kaufen oder mit in die Ferienwohnung nehmen oder ins Airbnb, was auch immer.
Ja, und es hat ja viel mit der Region auch zu tun. Wenn es der Käse von dort ist oder aus der Ecke und guter Käse ist, dann bist du der Region halt nah, weil es ja halt dann letztlich um Milch geht, die von Tieren produziert wird, die halt das da essen, was da halt wächst. Also das hat was mit Reisen zu tun. Und wenn die Leute Zeit haben in dem Laden, das geht natürlich, wenn das jetzt irgendwie da 33 Leute mit hinter euch stehen und irgendwie zur Arbeit müssen, dann stellt ihr mich 30 Fragen. Aber wenn die Zeit da ist, antworten die Leute euch meistens sehr gern, weil sie sich freuen, dass sie in dieses kleine Universum, das ist ja fast ein großes Universum, das Käse-Universum halt mal eindringen wollt, weil ihr einfach ein bisschen was verstehen wollt. Und das andere, was ganz witzig ist, weil hier als nächster Punkt auf meiner Liste was steht, das hast du gerade sozusagen unbewusst fast aufgemacht, das Thema. Das, was hier jetzt als nächstes steht, passt da sehr gut zu. Du sagst, du isst diesen, ich habe dir den Wildblütenkäse damals gegeben, du hast ihn probiert und da passiert ganz viel im Mund und so und das war ein relativ fettiger Käse. was braucht man eigentlich oder was möchte man dann? Man möchte eigentlich ein bisschen Säure haben, die das ein bisschen aufsprengt, damit man so einen kleinen Kontrast hat beim Trinken oder so. Und jetzt sind wir natürlich beim Thema Wein.
Yeah.
So. Und ich bin da ja, zumindest was den Geschmack angeht, nicht Theoretiker, aber sag ich mal, normaler Stand. So, ja. Du bist da ja so ein bisschen tiefer drin, aus der Winzerfamilie, aus der du bist, aus der Pfalz. Ich fange aber trotzdem mal an, weil ich mit etwas anfange, wo ich eben kein Theoretiker bin, denn dieser unfassbare Ausblick, den ich hatte. Kurz zur Info. Österreich hat sehr viele Berge. Auf so richtigen hohen alpinen Bergen wächst kein Wein. Warum ist österreichischer Wein trotzdem so weltberühmt und renommiert? Weil es Gebiete in Österreich gibt, die völlig unterschätzt sind, wo richtig geiler Wein wächst. Unter anderem halt das Burgenland. Auch da habe ich wieder gesagt, ich muss diese Folge machen, weil ich stand auf einer Terrasse mit einem Blick über so eine sanft hügelige Landschaft, wie es sie nicht zwingend im ersten Moment in Österreich erwarten würde. Hinten schimmerte tatsächlich so ein 3000er so durch, so mit so leicht schneebehangener Spitze, ganz weit am Horizont. Das waren dann die Alpen, aber davor war es grün. Kleine Hügel, Berge voller Weinreben. Du hast neulich mal sehr schön gesagt, dass das vielleicht eine der schönsten Landwirtschaftsformen ist, weil Weinreben ja eine gewisse Ästhetik haben auf Bergen.
Ja, finde ich.
Und ich stehe auf diesem Ausblick auf so einem Weingut, um es sozusagen vorwegzunehmen. Und durch die Reben, links und rechts sind diese Rebenfelder und da führt so ein kleiner Weg durch. Und da fährt gerade, hörst du das kennst du dieses Knirschen von Autoreifen,
ja,
wenn die so über Kiesel fahren? Über
das so klingt immer so ein bisschen, als wären die Leute immer reich.
Ja, ja, genau.
Das klingt irgendwie, für mich ist das so ein Geräusch, ja, keine Ahnung, so wie die Auffahrt, keine Ahnung, vor so einem Schloss oder hin und her, ja, vor so einer riesig großen Villa, so einem Landgut, Landsitz. Für mich ist das sofort, wenn ich das Geknirsche höre, so ein Reifen darauf, hat das irgendwas mit reich zu tun, ist es aber gar nicht.
Ich habe mich aber tatsächlich, wo du sagst, auch so ein bisschen privilegiert in dem Moment, ja, gefühlt, weil ich dachte jetzt, wow, weil da kam tatsächlich dann so ein Oldtimer an.
Na, ne? Schön.
Da kam dann so ein, ja, älteres, wenn ich das sagen darf, oder nicht mehr 20-jähriges, wie sagt man das, nett, Menschen.
So in unserem Alter.
Ja, ein bisschen älter als wir sogar noch. Es war Samstagmorgen im Burgenland und die kamen halt dorthin, weil halt am Weingut Kirmbauer, die uns teilweise auch ein paar Flaschen mitgebracht,
ja,
haben,
die
uns geschickt
haben. Ja, die ich probiert habe, kann ich gleich was zu sagen. Ja.
Hast du da, ach guck, eine hast du schon getrunken.
Ja, ich habe tatsächlich gestern Abend, weil
Vorrecherche.
Vorrecherche. Ich versuche ja nicht zu viel Alkohol zu trinken, sondern tatsächlich in Maßen und habe, glaube ich, früher mehr getrunken, aber merke halt so, ich heb mir so Wein dann eher für besondere Momente auf. Und habe ich gestern von dem Blaufränkischen, von dem Kirnbauer getrunken, kann ich gleich was zu sagen.
Ja, ist perfekt, weil genau dieses Kirnbauer Weingut ist toll, ist wunderschön. Das heißt, es hat auch einen Reisefaktor. Ich bin da hingefahren am Samstagmorgen. Wir waren nicht so klar, dass da so ein kleines Fest ist. Die haben da also einfach am Wochenende dann eher so ein Ding, wo jeder vorbeikommen kann, Wein trinken kann, auch ein bisschen was essen kann, so ein Grillfest. Und du hast halt diesen wunderschönen Weinausblick, den ich gerade versucht habe zu beschreiben, auf diese Landschaft. Und probierst dich dadurch die Weine. Nach der Theorie, die ich jetzt mal in 30 Sekunden abreiße, kurz mal zur Praxis, die mich ziemlich umgehauen hat. Ganz kurz, Österreich ist eigentlich Weißweinland. Also zum großen Teil wird das dort hergestellt. Der erfolgreichste, dort habe ich mir angelesen, sage ich ganz ehrlich, heißt Grüner Veltliner.
Ja, Grüner Veltliner.
Kennst du?
Ja.
Okay, das ist schon mal gut.
Kann ich auch was zu sagen.
Das ist gut, das ist gut. Da gibt es natürlich auch sowas wie Riesling oder Pinot Blanc, Sauvignon Blanc, so spricht man das aus.
Sauvignon Blanc.
Genau, ja, sehr gut.
Wir müssen auch wieder unser Französisch-Ding einfach so ein bisschen.
Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc.
Kann ich Sauvignon Blanc?
Genau, schon klingt es irgendwie total cool.
Sauvignon Blanc.
Also nicht wirklich cool, aber man denkt, man wäre cool.
Ach so.
Also so wie wir. In unserem Fall.
Da, ja, sind wir, ja, genau.
Willkommen in unserem Leben.
Rotwein kommt und aber auch so Weine. Es gibt einen ganzen. Den Wein, den ich mich zum Beispiel aus dem Burgenland verliebt habe, heißt Uhudler. Also wirklich wie der Uhu und dann noch ein Dler hinten dran. Ganz eigener Wein. Ich fand den, ich werde jetzt viel falsch machen. Der hatte so eine eine rote Färbung, der war aber nicht so ganz tiefrot und war spritzig so und hatte so ein bisschen Säure und so, fand ich toll. Also Uhudler heißt der. Probiert den mal, den gibt es nicht überall. Aber jetzt kommen wir zu dem, den du da gerade genannt hast, nämlich diesen Blaufränkischen.
Mhm.
Ganz berühmte Sorte inzwischen aus Österreich, die halt aus dem Burgenland kam und die relativ renommiert ist, wurde mir erklärt, während ich ihn probiert habe.
Mhm.
Und das Abgefahrenste, was ich dann so eher als Amateur wahrgenommen habe, war, ich stehe vor dieser Landschaft, die ich gerade beschrieben habe. So, ja, ist relativ weit aufgefächert, so grün, ne? Erst dieser Weg, dann hinten ganz weit hin die Alpen, davor dieses Grün. Und dann sagte der Kollege von dem Weingut zu mir, probier mal die drei Weine und ich sag dir mal, wo die herkommen. Dann habe ich den probiert, alle drei nacheinander, er hat mir gezeigt, wo die herkommen. Und das eine war original von links, das andere war von der Mitte und das andere war von rechts.
Ja, ja.
Mikroklima ist das Wort. Da sind wohl so verschiedene Mikroklimas, ja, so sagt man es, glaube ich, ja, die dafür sorgen, dass dieselbe Traube, teilweise hunderte Meter voneinander nur entfernt, echt anders schmeckt. Ich habe das geschmeckt. Das fand ich abgefahren.
Das Verrückte ist bei Wein, Mikroklima und halt Böden. Ja. Und was man halt ja oft nicht weiß, und ist, dass ein Boden oder wie die Konsistenz des Bodens ist, die kann sich innerhalb von 10, 20 Metern halt komplett ändern.
Okay.
Also du hast sagen wir mal einen Hügel und auf der einen Seite des Hügels hast du so eine rötliche Erde oder einen Lehmboden vielleicht und auf der anderen Seite Schiefer. Und je nachdem, wo der Weinberg, also wo die Reben jetzt gerade stehen und wo die halt dann ihre Mineralien und alles aus dem Boden, aus den Böden holen, schmeckt der Wein anders, kriegt dann eine andere Richtung, eine andere Sorte. Und dann kommt natürlich noch, ne, deshalb, wie viel Sonnenlicht ist da, steht der halt am Hang, ne, in welcher Ausrichtung steht der. Also das alles, ich bin jetzt kein Profi, aber das alles spielt ja zusammen, wie am Schluss ein Wein dann auch schmecken kann, dann wie er ausgebaut ist, wie der Winzer mit dem Wein umgeht oder die Winzerin. Und deshalb können Weine oder auch können Weine oder auch Traubensäfte tatsächlich unterschiedlich schmecken. Dieselbe Rebe, dieselbe Sorte, nur steht an einem anderen Ort. Ne? Also je nachdem nach Klima oder halt Boden. Deshalb kommt es immer darauf an, wie viel, sagen wir, ein Winzer oder eine Winzerin hat an Boden, sondern es kommt auch oft darauf an, wie gut der Boden ist.
Abgefahren. Aber du sagtest auch Klima, klar, das ist ja, also jetzt zu sagen, Sonneneinstrahlung. Ne? Also Burgenland ist ja zum Beispiel, die haben ja über 300 Sonntage da. Deshalb funktioniert das auch. Ne? Er hatte auch erzählt, dass es gar nicht so lange, wurde es gar nicht zum großen Thema im Burgenland gemacht, bis sie merken, der Bedarf ist halt da.
Ja.
Und deshalb wird es halt immer, aber der Wein jetzt, den du gedrückt hast, war der gut?
Ja, oder? Das ist ein Blaufränkischer, und das heißt, wenn man das googelt, kommt bei sowas wie dem Blaufränkischen, das habe ich vor ein paar Jahren gelernt, das ist eine autochtone Rebsorte. Heißt autochton, damit könnt ihr so mega angeben bei Leuten, die immer so machen, als hätten sie eine Ahnung von Wein. Gibt es so Leute, die dich die ganze Zeit voll labern und so. Und bei Blaufränkisch, wenn man so, heißt ja eine autochtone Sorte, ne?
Alter.
Der Satz klingt mega. Heißt nichts anderes, dass die Sorte halt wirklich von da kommt. Also Blaufränkisch ist halt wirklich Österreich, Burgenland. Das ist wirklich so eine Sorte, die es im Mittelalter da gibt. So. Es gibt noch so einen österreichischen Rotwein, der zweigelt. Hast du bestimmt gesehen?
Ja.
Und das ist eine Mischung aus Blaufränkisch und St. Laurent.
Okay.
Ne? Also es gibt dann so Weine oder Rebsorten, werden dann oft gemischt, aber der Blaufränkisch ist halt wirklich so ein Oldschool, wirklich mit Historie, und der wird auch, ist auch in den letzten Jahren wieder von jungen Weingütern, guten Weingütern halt moderner geworden und beliebter geworden. Der war cool. Die haben halt irgendwie, finde ich ganz gut, Power, ne? Also die Frucht ist ganz dunkel.
Ja.
Und du schmeckst das auch, ne? Der ganze Mund ist voll, ne? Und das hält auch lang. Also fast so was Würziges, Erdiges. Und der hat sogar, fand ich jetzt, sogar so ein bisschen so, hat man so, wenn man jetzt mal so ganz tief beim zweiten Gläschen, ne, dann hast du vielleicht so was Lakritziges sogar. Das ist von 2016er Jahrgang. Und da ist auch Zeit. Ne? Manche Weine kannst du vortrinken, und bei manchen ist es gut, wenn sie vielleicht ein Jahr, zwei länger irgendwo liegen. Also das ist total spannend. Und was das Gute ist bei diesem Blaufränkischen, der passt halt so, weil der halt so Wumms hat, passt der natürlich gerade so was zu einem Knödelgut, zu so Mehlspeisen.
Gulasch auch, oder?
Gulasch, Kässpatzen. Ja. Ne? Das ist dann ein schöner, zu diesen würzigen Sachen. Also das ist ein schönes, ich sag mal, Paar. Blaufränkisch und natürlich so diese Mehlspeisen oder so ein Gulasch. Also es passt 1A. Du hast ja gesagt, Österreich oft so ein grüner Veltliner.
Ja.
Ne? Es gibt auch, es heißt ja immer Riesling, Deutschland Riesling, aber es gibt großartigen Riesling aus Österreich auch. Und was ich ganz toll finde, ist, wenn man Essen und Wein, also ich sage mal jetzt mal Wein als Genussmittel, nicht zum Saufen. Wir reden jetzt nicht über Saufen, ne? Wir reden wirklich über Genussmittel. Und was halt cool ist bei dem Rotwein, beim Blaufränkisch zu den Knödel, finde ich, bei, wenn du bei Wiener Schnitzel bist. Es gibt Weine, die schmecken an sich so, wenn du so trinkst, also auch so ein Riesling oder ein gelber Muscatella ist auch so eine Sorte, der ist manchmal so ein bisschen süßlicher. Wächst aber auch alles in Österreich. Wenn man die so manche Sorten, wenn man die so allein für sich trinkt, sagt man, ja, ist okay. Und dann in Kombi, und das finde ich dann abgefahren, und dann finde ich Wein mega, die Panade von einem Wiener Schnitzel. So. Und die dann mit so einem mineralischen, geilen Riesling. Und dann, wenn das passt, deshalb fragt auch die Leute in den Restaurants oder selbst in den Wirtsstuben und Gaststuben, fragt, welcher Wein zu dem Essen passt.
Aber da ist ja dann auch wieder die Säure, die ich vom Kartoffelsalat wollte, die Säure, die hast du
genau.
Dann im Wein.
Und du hast genau das. Und dann, ich mache auch keinen Nerd-Talk, ne? Also wenn du mit so einem richtigen Weinliebhaber und Liebhaberin, wenn ihr uns da draußen hört, vielleicht sage ich auch ein bisschen was falsch manchmal. Ich bin da kein Experte. Aber diese Frucht und diese Säure und dieses Aroma, diese Kombi ist wirklich toll. Das habe ich zum Beispiel gelernt, muss man sagen, weil ich auch gefragt habe. Es gibt zwei österreichische Restaurants in Deutschland, die ich empfehlen kann. In Köln, wir haben das schon mal empfohlen in unserer Köln-Folge, Gasthaus Essers in Köln.
Ja.
Da ist die Iris Sommeliere, die kann das richtig gut. Und dann gibt es in Berlin das Wirtshaus zum Mitterhofer. Das ist Kreuzberg,
okay.
Gräfekitz, da habe ich mal gewohnt. Da war ich oft essen, weil man ja nicht jeden Tag in Österreich ist. Und da habe ich das gelernt. Also die Verbindung von Wein und Essen, das gibt dem halt, wenn man da Bock drauf hat, nochmal einen richtigen Twist. Und da kannst du auch, wenn du Bock hast, Nerd zu sein, da kannst du nicht nur 6, sondern 12 Folgen drüber machen. Aber vielen Dank für den Wein. Der Blaufränkische da war sehr, sehr lecker. Goldreserve 2016 vom Kirnbauer.
Der Blick war auch gut, muss ich sagen. Also ja. Wie ist das Proletenwort, mit dem man gut angeben kann?
Autochtoner Wein.
Pass auf, autochtone, also ich habe auch noch...
Also autochtone Rebsorte.
Okay, pass auf, ich habe eine autochtone... Oh Gott, hoffentlich ja. Stimmt das jetzt. Ich habe auf jeden Fall was, was es nur im Burgenland dann gibt, was aber für mich... österreichischen Wein für mich als noch mehr Amateur, also definitiv als Weinamateur noch irgendwie noch mal spannender gemacht hat, ein Süßwein. Der sogenannte Ruster-Ausbruch. Ich dachte, was ist jetzt los? Das heißt Ruster-Ausbruch. Ich dachte, das war irgendwie ein Geschichtskapitel, wo irgendwelche Gefängnisleute...
So klingt das. Ja, genau. Also guck in meine leeren Augen.
Genau. Das ist letztlich ein Süßwein, der tatsächlich auch wieder mit der Region zu tun hat. Rust liegt direkt am Neusiedlersee, dieses Weingebiet, woher dieser Ruster-Ausbruch kommt.
Auch. Ach, Rust ist wieder der Ort?
Ja.
Ah, okay, der kleine süße Ort. Genau. Das ist Rust, der mit den Störchen.
Genau, der mit den Störchen. Der mit den Störchen, genau. Auch schöner Name eigentlich so. Ist auch ein Mikroklima am Neusiedlersee, der das Burgenland prägt. Das wisst ihr vielleicht aus der Burgenland-Folge. Mit sehr hoher Luftfeuchte und durch diese Nebelbildung, die es dort oft gibt, gibt es eine Edelfäule auf den Trauben, die dazu führt, dass man diesen Ruster-Ausbruch herstellen kann. Und das ist ein Süßwein, der, so wie ich das verstanden habe, ich habe das nachgeschrieben, weil der mir so unglaublich gut schmeckte, der hat wirklich, man redet weltweit davon. Der hat wirklich Format. Der ist ein ganz toller Wein. Der ist gülden. Der ist goldene Flüssigkeit, leicht dicklich, den eiskalt in der Sonne. Mm. Also selbst ich habe gesagt, ich will mehr. Fantastisch.
Und dann kommen wir mit Käse?
Oder? Ich hab den da nur mit so ein paar Käsehäppchen gegessen. Ja. Aber auch, das heißt, die Schnitzelnummer, die du da gerade hast, das muss ja auch so mega passen. Mm. Obwohl, das ist fast ein Dessertwein. Muss mal gucken. Ich will jetzt auch nicht zu sehr upspacen. Aber was vielleicht noch ganz interessant ist, um mal wieder auf den Konsum an sich zurückzukommen, was das Thema Wein angeht. Was mir sehr wichtig ist für euch da draußen, es gibt eine Form von oder zwei Formen von Restaurants, in die ich euch gern schicken würde, wenn ihr in Österreich seid. Um das Thema Wein sind die tatsächlich aufgebaut worden. Einfach bodenständige Gastwirtschaften, in denen man was trinkt, was aus der Gegend dort ist und noch ein bisschen was isst. Das erste nennt man Heuriger. Heuriger, ja, wie das Heu, Heuriger. Ein Lokal, in dem Wein ausgeschenkt wird. Das stammt von Heuer, das Heurige, also will sagen der Zeit. Heuer heißt ja immer so dieser Tage, dieses Jahr oder was auch immer. Will sagen, da werden oft, wurden traditionell gemäß eher Jungweine ausgeschenkt. Also diese frischen Sachen, von denen du sprichst.
Ja.
Wie heißt das in Deutschland nochmal? Federweißer, das wäre da auch so ein Frischwein, oder so? Oder ist das jetzt wieder
das total falsch? Federweißer ist kein richtig, also ist ein Wein im Prozess, der ist noch nicht fertig.
Aber der ist ganz neu.
Ja, also wenn wir jetzt in die Kreisklasse gehen, würden wir sagen, ja, es ist neu.
Okay, danke, dass du mir hilfst.
Kreisklasse B.
Okay, wir bleiben beim Jungwein. Ja. Und ich will sagen, es ist ein saisonal bestimmtes Lokal eigentlich in der Ursprünglichkeit. Ich komme gleich noch zu einer anderen Version, aber kurz zum Heuriger. Der Begriff ist nicht geschützt, wohlgemerkt. Das heißt, es gibt, der Übergang zur Weingaststätte ist relativ fließend. Aber ganz oft ist es so, selbst bei den Heurigern, die jetzt nicht total nur auf jetzt gehen, also nur den Jungwein ausschenken und nur Sachen von dem anverkaufen oder so, ist es so, dass es...
Ich habe es kurz gegoogelt. Heuriger ist junger Wein im ersten Jahr. Wein der letzten Lese.
Und deshalb heuriger, weil genau, heuer wird ja fast mit diesem Jahr
genau.
übersetzt.
Ah, ja, okay. Genau. Ja,
alles klar.
Also das ist der Unterschied zu Federweißer, das ist den man ja oft dann so jetzt so im Herbst dann,
genau.
also wir sind jetzt gerade so im Übergang von Sommer zu Herbst 2023, den man da hat, das ist so ein nicht fertiger Wein, der gärt noch. Ne? Da passiert noch was, manchmal hat er weniger Alkohol, schon mehr. Und das da bei Heuriger ist dann offenbar ein Wein aus der letzten Lese, der aber schon fertig ist. Junger Wein. Es gibt auch so, Beaujolais ist, glaube ich, so ein französischer Jungwein zum Beispiel. Also daher kennt man das vielleicht.
Diese Jungweine haben halt dafür gesorgt, dass es diese Heuriger gibt. Die haben sich jetzt in der Zeit weiterentwickelt. Wir sagen, viele Heuriger haben inzwischen jetzt auch schon ganzjährig geöffnet. Ziehen auch längst Touristen an, aber ich will trotzdem sagen, wenn ihr das Wort Heuriger liest, guckt euch das mal an, ob es ein guter ist. Dass man so einen Jungwein findet, ein bisschen was Lokales zu essen. Es gibt sogar Pop-Up-Heuriger, weil das so in ist jetzt. Ne? Also wir sagen, es ist kurz da, es wird kurz was verkauft und dann ist es wieder weg. Es gibt auch Nobelheuriger, sagt man manchmal in der Stadt. Auf dem Land gibt es die richtigen. Guckt nur, wenn ihr das Wort seht, mal nach, ob das jetzt irgendwie noch sowas ist in der Ursprungsform, wo es ein paar regionale Sachen gibt. Das ist immer spannend. Fast noch spannender finde ich persönlich das Thema Buschenschank. So.
Das habe ich noch nie gehört.
Das hast du noch nie gehört. Das ist, da dürfen ursprünglich nur kalte Speisen und hausgemachte Mehlspeisen serviert werden. So weit, so gut, bin ich schon mal dabei. Aber vor allem ist das ein zeitweiliger Ausschank ortsüblicher Getränke. Also wir sagen so ähnlich wie der Heuriger, Jung- und Altwein, aber auch Most aus eigener Produktion oder halt Essen oder Getränke von sehr nah bei. Wir sagen, mehr Regionalität geht eigentlich nicht. So. Hat nicht ganzjährig geöffnet. Oft sprechen sich die Buschenschenke, die nah beieinander liegen, auch so ein bisschen ab, wann sie so aufmachen, soweit sie das mit der Ernte vereinbaren lässt, also mit dem Produkt an sich. Und uralte Tradition, wenn ein Obstbauer oder Weinbauer geöffnet hat, dann hängt da so ein Buschen, also halt so ein Büschel, Zweige oder so halt über dem Eingang. Das ist das, so wie in Japan so ein Ball aus Heu draußen hängt, wenn Sake serviert wird.
Das gibt es in Süddeutschland, im Südwestdeutschland auch. Das sind das dann Straußwirtschaften.
Ach, guck mal,
Büschel Strauß, vielleicht hängt das zusammen, weiß ich es nicht genau, aber Straußwirtschaften heißt dann auch, dass die halt regional ist und die dürfen auch nur ein paar Wochen im Jahr aufhaben, sprechen sie meistens ab, ist meistens Sommer, Herbst, weil dann auch Touristen in die Region kommen, da wo regional, saisonal produziert wird. Das gibt es weltweit, glaube ich, so ein bisschen, ist lustig.
Ja. Ja, also sucht sowas oder haltet an, wenn ihr den Satz seht, die sind natürlich alle nicht gut im Internet, weil das sehr traditionell ist so.
Das sind ja oft dann wirklich die Familien, also das finde ich ja spannend. Genau. Ne? Also dass das dann Leute sind, da wo Vati oder Mutti dann kochen, machen, organisieren und tun, dann ist man ja wirklich so ganz nah dran am Produkt.
Ja, ich fand es auch nah an den Leuten. Also ich habe das im Burgenland gefunden, als ich auf einer Radtour, ich bin da ein bisschen rumgeradelt durch so ein paar Wälder und so. Es war eher südliches Burgenland, glaube ich. Das war dann auch so eher die Weingegend. Und bin da halt angekommen, die haben mich natürlich angeguckt, erstmal wie ein Auto. Ne, da saßen halt so ein paar Leute rum, die auch eher aus der Gegend waren. Da kam so ein Fregel wie ich aus der Stadt mit seinem Fahrrad dran geeiert. Ich habe ja auch keinen Gleichgewichtssinn. Da bin ich umgefallen mit dem Rad, habe es liegen lassen und bin da hin, so, ne, auf die zugegangen. Und dann sitzt, ich sag, aber das Fantastische war, oft ist es SB, also das heißt Selbstbedienung, du holst dir selbst was ab oder bestellst halt manchmal, das ist so, weil es halt sehr bodenständig ist oder sehr einfach sozusagen. Und das war wie so ein kleines Farmhaus, wegen der Hanglage, so ein Teil ging sozusagen in den Berg rein, was auch mit der Lagerung vom Wein zu tun hat, das macht alles Sinn, du bist praktisch in der Gegend und ich saß unter Obstbäumen, hinter mir die Weinberge und habe halt einfach einen schönen Wein getrunken, habe was Schönes, Bodenständiges gegessen. Geht dahin. Geht aufs Land, ich sag nochmal, das Burgenland liegt 30 Minuten von Wien entfernt. Fahrt raus, es liegt natürlich nicht von mir, es ist nach 29 Minuten an der Autobahn, aber es ist nicht weit weg von dem, was ihr eh seht. Und guckt euch sowas mal an. Das ist sehr nah bei den Leuten. Auch wir reden von regionalem Essen hier und so, mehr geht halt nicht. Mhm. Das hat keine Lieferwege hinter sich. Ne? So. Ich möchte das Finale langsam einleiten.
Gerne.
Das Finale ist natürlich, wie sich das bei so einem Essensland gehört, spektakulär. Wir reden jetzt nochmal kurz von den Mehlspeisen und den Süßspeisen.
Hashtag vierte Mahlzeit.
Es ist bestialisch, was jetzt kommt. Es tut mir auch leid. Also es tut mir leid, was du jetzt kulinarisch gleich wieder alles aushalten musst.
Mir tut es leid für mich und für euch da draußen. Jochen hat so ein Grinsen im Gesicht und da blitzt jetzt gerade so ein bisschen was Böses durch.
Ja, aber ich will es auch zurück. Also ich weiß, ich fühle mich jetzt nicht nur gut dabei. Ich
bin
mal ganz kurz wieder in der Küche bei Zum fröhlichen Arbeiter und lege dort Schicht um Schicht halt irgendwie so Biskuit-Tiger aufeinander. Mal Schokolade, mal Vanille.
Dazu, also du arbeitest auch selbst gerade.
Ich arbeite, genau.
Das freut uns.
In so ein großes Gefäß rein, alles mit Rum getränkt, mit Vanillesoße, mein Gott. Ne? Also wir reden von Schonlauer Nockerln. Ich bin jetzt schon, ich fange mit dem Nerdkram an und komme gleich auf das große Wort, nämlich Nockerln an sich. Schonlauer Nockerln mache ich gerade aus diesen Teigen. Was viele Menschen vielleicht kennen, sind die Salzburger Nockerln, eine der großen Süßspeisen aus Österreich. Mhm. Habe ich mal gegessen, weltberühmte Süßspeise. Mir fast zu süß, sage ich ganz ehrlich. Besteht so aus aufgeschlagenem Eigelb, luftige Masse, wird dann in den Ofen gehauen. So ein Soufflé eigentlich, ein Soufflé, das oft mit nochmal mit Zucker verziert wird und dann mit Himbeersoße. Ich fand es wirklich zu süß. Ich fand es, also, Alter, war das süß. Und dann dieser Soufflé, das war schon krass.
Also ich finde, da muss man in Stimmung sein. Ich kenne aber auch Leute, die sagen, da kann ich mich nicht reinlegen.
Ja.
Ja, aber probieren auf jeden Fall.
Genau, nein.
Die Konsistenz ist halt auch abgefahren.
Es ist abgefahren. Es ist auch so mega heiß. Fass bloß nicht die Form an zuerst. Du holst ja Verwertung 8 Grades. Aber es ist süß. Geiler finde ich Schonlauernockerln. Traditionelle Süßspeise, witzigerweise auch wieder Wurzeln in Ungarn. Schichten von Schokoladen- und Vanillebiskuitteig. Einer meiner liebsten Kuchenteige, Biskuitteig. Dazwischen Vanillepudding, Rum-Rosinen-Mischung. Also schön Sprit da drin. Und das Ganze schichtest du immer wieder übereinander und endest mit dem Pudding. Da drauf entweder Kakaopulver oder Mandeln oder auch Walnüsse, wie in meinem Fall, ein paar Sauerkirschen und dazu dann noch, wenn du es isst, Schlagobers, also will sagen halt Sahne. Es ist die Hölle, es ist so gut. Es ist fast wie Tiramisu, weißt du, weil es auch so ein bisschen durchzieht, weil es diese Teigschichten hat. Schonlauernockerln war für mich tatsächlich der Überraschungsgewinner der ganzen Nachspeisenreise, die ich da gemacht habe. Irre.
Wie heißt das nochmal?
Ich gucke nochmal nach, bevor ich kein Mist erzähle. Ja, der Jochen guckt. Schonlauernockerln.
Schonlauernockerln.
So.
Alter.
Klar, den Klassiker solltet ihr vielleicht mal machen. Kaiserschmarrn. Wir können es nicht unerwähnt lassen, Leute. Eine der Mehlspeisen. Österreich ist bekannt für Mehlspeisen, auch für Palatschinken, also Eierpfannkuchen und so.
Meine Top 5, vierte Mahlzeit, Kaiserschmarrn.
Ist irre, oder?
Gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Top 5, Kaiserschmarrn.
Und so einfach. So einfach.
Wobei.
Ja.
Es ist immer, was heißt, es ist so einfach. Das ist
ich meine, schlecht von den Zutaten.
Genau, Pommes und so, da kann man, ne, ich sage immer der Pommes-Vergleich. Pommes ist ja eigentlich auch sehr einfach. Man kann alles falsch machen daran. Und es gibt Pommes, die sind großartig und es gibt Pommes, die sind einfach scheiße. Habe ich scheiße gesagt?
Ich habe scheiße gesagt. Okay. Gerade weißt beim Thema Essen ist es stark.
Ja, und Kaiserschmarrn, da kann man auch viel falsch machen.
Nein, es sind, ich meine, schlichte Zutaten. Wir reden von Eiern, Mehl, Zucker, Milch und ein bisschen Salz. Leute. Also würde mir das einer auf den Zettel schreiben, zu sagen, jo, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt gehen wir noch einkaufen oder was? Nee, das kommt in eine Pfanne, wird auf einer Seite gegart und am Ende halt zerrissen. Die Legende sagt übrigens, es ist aus Versehen beim Anrichten das erste Mal zerrissen, sagt man so. Und also das wird ja so ein bisschen aufgemacht mit der Gabel, so das ganze Essen. Dann halt Puderzucker drüber und dazwischen am besten halt, oder dazu dann halt am besten Zwetschgenröster heißt es eigentlich, also so ein Kompott aus Pflaumen. Bisschen intensiver ohne Wasser, weil die Kram die ganzen Pflaumen und Zwetschgen halt irgendwie im eigenen Saft ziehen. So. Mhm. Also Leute, Kaiserschmarrn muss man mal machen. Entschuldigung, aber das ist, bitte. Also Leute, wenn es mal steht, tun. Es wird schwierig, ihr braucht mehrere Tage, weil ihr könnt das nicht alles an einem Tag essen. Sachertorte in Wien, im Café Sacher, also es ist letztlich eine Schokotorte mit Marillencreme gefüllt.
Leute. Kaffeehäuser, überall in Österreich, Leute, ne? Wie in Salzburg, Graz, Druff, ne? Nutzt diese Kaffeehäuser für Zwischenmahlzeiten, für Leute gucken, das sind meistens auch ganz tolle Orte, die stehen halt traditionell oft mitten in den Städten halt wirklich an den besten Orten und das sind wirklich Anlaufpunkte, kann ich immer nur Kaffeehaustouren machen, also ist einfach toll.
Es ist ein Teil der kulinarischen Kultur in Österreich einfach so, ja, also nimmt gerne immer, ich fand das Wort so toll, da nehme ich nochmal Schlagobers dazu, was ja letztlich Schlagsahne ist, Schlagobers, klingt einfach Wahnsinn, eine Melange dazu, also will sagen,
halt,
Espresso, aufgeschäumte Milch und
Melange,
die ist finde ich lässig.
Ja.
Also ich kann das auch wieder nicht aussprechen. Dazu eine Tageszeitung, da bin ich ganz traditionell. Also,
ich versuche immer so ein bisschen an Falco zu denken, weißt du, Melange. Ja. Und dann komme ich so ungefähr dahin.
Morgens um 11 erstmal Melange. Ich kann es leider
nicht. Ich kann es auch nicht.
Ich würde es so gern können.
Das ist, glaube ich, auch nicht schön, das sich hier anzuhören, aber es ist gleich vorbei. Es ist jetzt vorbei. Ich versuche nicht an Falco zu denken, weil sonst passiert das wieder. Jochen, sprich mit mir. Jochen, sprich mit mir. Du bist nicht allein.
Das fand ich jetzt gar nicht so schlecht.
Das merke ich auch gerade. Gleich mache ich Fendrich nach.
Letztes bitte nicht. Nein, nie wieder. Das hat er mal im Auto gemacht. Auf jeden Fall.
Als wir Macho Macho gesungen haben zusammen.
Du hast Macho Macho gesungen. Ich habe das nie gesungen.
Ich habe auch Haben Sie Wien schon mal nachgesungen.
Ja, ich weiß, was du alles gesungen hast. Ich lenke jetzt ab. Apfelstrudel. So. Also, wobei Strudel generell sei auch wieder. Du kannst Strudel herzhaft als Spinatstrudel, als Krautstrudel machen. Du kannst es als Apfelstrudel machen. Du kannst Mohnstrudel machen. Du kannst alles machen. Du kannst Rosinen da reinmachen. Es geht um Butter. Es geht um geröstete Semmelbrösel. Es geht um Zimt. Das mit Vanillesoße oder Schlagobers oder Eis. irre. Und hier nochmal, und jetzt schlagen wir wirklich das langsam die Kurve zum Ende, eines der Urgesteine der österreichischen Gerichte, nämlich der Apfelstrudel, der Strudel an sich, hat die Wurzeln wieder einmal woanders, nämlich eigentlich ganz, ganz lange hier in Arabien, ist dann über die Türkei und den Balkan, sagt man, nach Wien gekommen, kann sich sogar abgeleitet haben aus Baklava, ganz spannend. Und ja, jetzt sitzen wir irgendwo auf einer Hütte oder halt im Burgenland, was der Sache eigentlich näher steht, und essen halt Strudel, den man als ureigenes Essen aus dieser Alpenregion sieht. Ist es aber nicht, ist nämlich ganz woanders hergekommen.
Und Strudel hat eine weltweite Geschichte. Wir haben es vorhin schon gesagt, wir haben ihn schon in Jerusalem gegessen. Ja. Jochen und ich, wir waren in den USA unterwegs, da gibt es auch Strudel.
Apple Strudel.
Apple Strudel.
I want the Apple Strudel, right? Sagt immer ein Kollege. Nein, die ganze Zeit. I want Apple Strudel. Das ist so ungefähr die Geschichte. Ich glaube, ich schließe mal mit den Worten von Max Stiegel.
Dem Koch.
Gut Purbach. Erster Koch, bei dem ich am Tresen stand, im Gut Purbach. Wir sind ja, seine Schicht ist vorbei. Wir sitzen im Innenhof von Gut Purbach, in diesem kleinen Ort Purbach im Burgenland, und trinken noch was zusammen. Und ich redete dann darüber, was ich so erst erkenne. Ich so, dass das alles so, auf viele Gerichte relativ schlicht sind, wo sie eigentlich herkommen und so. Ne? Worüber wir die ganze Zeit hier sprechen. Und er meinte so, weißt du, ich habe einen relativ großen Namen. Und manchmal ist es so, natürlich kommen Leute, die wollen 300 Euro ausgeben und wollen dann eine Languste haben und dass es irgendwie edel heißt. Das wollen die Leute, wenn sie denken, sie essen gut und so. Und dagegen ist auch überhaupt nichts einzuwenden. Das hat er auch gesagt. Nur er sagt halt so, ich mach's halt anders. Ich mache halt diese schlichten, einfachen, traditionellen Gerichte. Oder ich mache das, was mir unterkommt. Er hat mir dann auch so irgendein Pilzgericht serviert aus dem Pilz, der wächst am Baum an der Straße. Der einfach für 10 Tage da wächst. Er meinte so, alles, was du heute gegessen hast, bis auf die ganz traditionellen Sachen, wie die Grammelknödel, all die anderen Sachen kriegst du nie wieder bei mir. Die kriegst du vielleicht nächstes Jahr nochmal, aber nicht in 2 Wochen. Das heißt, du musst gar nicht mitschreiben, Alter, als ich mir so einen Namen aufschrieb. Die mache ich jetzt, weil ich aus dem, was ich finde, regionales Essen, zeitgemäß und so weiter. Das sind die Leute, das ist der Typ, der halt ein hochdekorierter Koch ist, so wie der halt über Essen denkt. Und der macht dann halt Erbsen-Miso oder die beste Fischsuppe meines Lebens, hat er mir auch noch aufgetischt, weil es die Fische gerade gab, weil es die Erbsen gerade gab. Aber die gibt's dann halt in 3 Wochen nicht. Und das ist so, das habe ich so mitgenommen. Einmal das Internationale. Das ist gar nicht so, dass alles nicht aus dem Alpen, alles aus dem 3000er gewachsen ist und alle nur irgendwie nur Käse essen und sich freuen, wobei sie es auch tun. Dass es halt, wie gesagt, eine internationale Geschichte hat, dass es oft eine sehr bodenständige Geschichte ist, österreichisches Essen, dass die Welt erobert. Es gibt viel mehr Parallelen zu Weltessen, wie eben Dim Sum und andere Teigtaschen, als man jemals gedacht hätte oder ich zumal jemals gedacht hätte. Es gibt eine fantastische Weinkultur, obwohl das Land nur fast nur 2 Bundesländer hat, unter anderem das Burgenland, wo guter Wein wachsen kann, weil der Rest halt von Bergen bevölkert ist sozusagen. Und wer sich's richtig dreckig besorgen will und abends eine Nacht durchgemacht hat und nach 32 Bier durch die Stadt eiert, der kann sich auch gerne, nach all den Sachen, die wir erzählt haben, auch gerne mal einen Käsekreiner an der Wurstbude holen und sagen, eine mit Wurst gekühlte, wurstgefüllte Wurst, mit Käse gefüllte Wurst, ein Käsekreiner.
Eine Wurst mit Wurst gefüllt, da bringst du dich auf ganz neue Ideen, ja, Jochen.
Das ist passiert nach 32 Bier bei mir. Das ist genauso Österreich wie halt das höchste High-Class-Restaurant oder sonst was. Und wer dann noch kann, trinkt das, was wir einmal getrunken haben, nämlich einen Zirbenschnaps und macht den Abend zu, so wie wir diese Folge. Schnaps aus Bäumen, Kieferngewächs, die Zirbe. Man baut Häuser daraus, die riechen ganz toll, weil die Zimmer diesen Holzgeruch haben und man kann Schnaps daraus machen aus den Zapfen. Ich sag Prost, österreichisches Essen, ich komme wieder.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ich sage auch Prost. Ich sage danke, Jochen. Ich sage danke an euch fürs Zuhören. Wenn ihr jetzt immer noch sagt, ich ertrage noch mehr Reisen, das mir Hunger macht, dann empfehlen wir jetzt, entweder ihr bleibt in Europa, wir haben eine Essensfolge zu Südtirol,
ja,
oder ihr sagt, ich brauche was komplett anderes, wobei Jochen eben von einer geilen Miso gesprochen hat. Mhm. Es gibt auch eine Folge über japanisches Essen. Das ist die eine Richtung, die ihr abbiegen könnt. Die andere Richtung ist, ihr bleibt einfach noch ein bisschen in Österreich. Da haben wir eine Folge zu Tirol und es gibt eine Folge zu Wien. Und wir haben sogar Salzburg im Sommer und im Winter.
Und die Reisefolge zum Burgenland.
Und die Reisefolge zum Burgenland.
Weil das war die erfrischende, überraschende Liebe, die wir dieses Jahr geschlossen haben.
Ihr Lieben, ansonsten spread the word. Sagt es euren besten Freunden und Freundinnen, dass ihr Reisen, Reisen hört. Das hilft uns immer noch am meisten. Besucht uns bei Social Media, gibt uns Sterne und gerne gute Kommentare. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank fürs Vertrauen, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald hier auf diesem Podcast-Kanal.
Tschüss, ihr Lieben, bis bald.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.